habe ich halt gedacht, ja, okay, was kann ich dazu sagen? Weil mein Thema ist ja vor allem Anarchismus. Und ich habe das schon auch entschieden, mich damit zu beschäftigen und nicht jetzt Kritik an diesem und jenen und so weiter immer nur zu üben. Also so in bestimmten Richtungen von so linker Theorie oder linksradikaler Theorie oder so ist es ja sehr so, trendet ja immer Kritik an diesem und jenen und so zu üben. Und ich habe irgendwann gemerkt, okay, ich komme damit nicht so klar. Das interessiert mich auch einfach nicht so. Mich interessiert halt eher, okay, wie bauen wir jetzt eine andere Gesellschaft auf? Und das war so vor vielen Jahren einer der Gründe, warum ich dann einfach gemerkt habe, okay, klar, mich interessiert halt dieses Thema Anarchismus vor allem als Perspektive und dann eben auch anarchistische Theorie. Und deswegen sind diese Kritik des, dass dies Dinge eigentlich gar nicht so mein Ding. Ihr habt mir ja glaubhaft rübergebracht, dass ihr das Thema schon sehr wichtig findet und gut gebrauchen könntet. Ich habe dann gesagt, naja, ich könnte schon was dazu sagen, weil ich auch mal eine ähnliche Veranstaltung gemacht habe. Und dann war so wie nicht so Bock und ihr so, ja, voll wichtig und ich so, okay. Und dann habe ich aber halt auch gesagt, so wie, aber ich habe jetzt echt keinen Bock, wenn jetzt hier Leute vorbeikommen und das jetzt bis ins Letzte ausdiskutieren wollen, dann für euch jetzt diesen Kram halt zu klären und irgendwie den Zähneklinch dann aufzuräumen, weil, sorry, also ich weiß nicht, gibt es genug Eckenscheiß jetzt in Leipzig, der, um den ich mich da kümmern kann. Also, wisst ihr wie? Und trotzdem zeigt das ja schon, okay, das habt ihr ja auch gesprochen, das wird immer mehr hier, schon so ein ominöses Etwas und vielleicht ist es dann ganz gut, einen Input von mir jetzt als so außenstehende Person zu haben, für die Diskussion, die ihr dann halt habt im Anschluss daran. Genau, also darum geht es heute nicht, aber ich halte es trotzdem mal nochmal hoch. Also ich habe dieses Buch gemacht, Politische Theorie des Anarchismus, ist Theoriebuch, klar, wie der Name sagt. Und wenn ihr das nicht kennt, ihr könnt es alle kostenlos runterladen, also als digitale Version. Und da würde ich mich auch einfach freuen, wenn ihr das macht, wenn ihr mal Bock habt reinzuschauen. Müsst ihr jetzt nicht ganz lesen, aber dafür ist es da und Open Access, dass ihr es euch alle runterziehen könnt. Macht das gerne. Und das sind meine eigenen eigentlichen Themen. Und klar ist aber auch klar, die Definierung dessen, was jetzt Anarchismus ist, immer auch eine Abgrenzung oder sowas in der Art zu anderen Strömungen, anderen linken Strömungen oder im Sozialismus. Und das Thema Autorität, Autoritarismus, natürlich irgendwie auch ein Kernthema im Anarchismus. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass es halt autoritäre Gruppierungen oder Strömungen gibt, dann ist es natürlich dann auch ein Thema für den Anarchismus. Also sozusagen, ne, wenn Anarchismus sich auch irgendwie dagegen halt versteht, sozusagen muss es auch mit thematisiert werden und insofern habe ich versucht, jetzt auch eine Perspektive rauszuarbeiten, die anarchistisch darauf ist. Es ist aber eben nicht mein Kernthema. Guckt, was ihr daraus ziehen könnt. Ihr habt bestimmt auch eigene Gedanken dazu. Aber erstmal noch vorweg, also bevor ich, als ich hier ankam, gestern war ich in Aachen, habe dann noch eine andere Veranstaltung gemacht, bin ich hier eine Runde rumgegangen. Wie sagt man? Köln-West? Ich weiß nicht, wie sagt man hier dazu? Dings. Also hier so. Und dann war ich plötzlich in Köln-Süd. Naja, da musste ich schnell wieder zurück, sonst hätte ich Pommes nicht mehr essen können. Aber egal. Also bin ich eine Runde rumgegangen, bin ich zur Apotheke gegangen, weil ich wollte was sehen. Irgendwie, bin augenallergisch. Aber ich wollte nicht so viel hören, weil Großstadt strengt halt an, vor allem die ganzen Autos. Also hatte ich so diese Ohrstöpsel drin und ich bin rumgelaufen halt, versucht mich so ein bisschen abzukapseln, aber auch neugierig und ich finde hier ist einiges los. Also ist spannend. In Köln-West, ich weiß nicht, wie das hier heißt, ist groß halt so, Großstadt, ne, viele Autos, das ist scheiße, aber es ist schon so sehr lebendig und dann war ich da drüben irgendwie da so in der Ecke da hinten, da gibt es dann irgendwie so eine Straße mit so Regenbogenfahnen und dachte ich auch so, ja, ach cool, ja, Köln ist so aufregend, Köln ist so queer und alles ist so lebendig hier, Köln ist verrückt, ne, schon diese ganzen Karnevalssachen kann ich gar nicht mit da anfangen und dann habe ich auch beobachtet, auch die Ampeln, ne? Rot ist eher so eine Empfehlung. Also die Leute gehen dann halt, wann es passt, das mache ich auch so, aber es ist nicht überall so. Habe ich mich auch schon gefragt, ist Köln eigentlich anti-autoritär? Ja, und dann waren aber noch ein paar andere Eindrücke, die da komisch reinkamen. Also eine Person, die das zwar versucht hat, so ein bisschen zu verbergen, aber dann schon in den Mülleimern nach Flaschen gesucht hat, gibt es ja einige. Aber dieser Mensch hatte hinten noch auf seinem Pullover diesen Slogan draufgedruckt, Hidden Dreams. Und drunter war noch eine Zeile, die ich aber vergessen hatte. Aber das war sowas in die Richtung wie so, ja, wenn du nur ordentlich genug dran glaubst oder ranklotzt oder so, kannst du alles verwirklichen, was du willst. Also so sinngemäß halt auf Englisch. Und ich dachte, okay, irgendwie auch krass. noch ironischer kann man Armut gar nicht irgendwie darstellen. Also sind das halt so für Träume, die halt kaputt gegangen sind für Menschen in ihrem Leben persönlich, aber vielleicht eben auch von einer anderen Gesellschaft. Und dann hatte ich ja diese Ohrstöpsel drin, dann liefen drei Dudes so über die Straße und der Mittlere sagte irgendwie was, auch so kommentierend, so ein paar Leuten, glaube ich, gegenüber, die so bei so einer Kirche rumsaßen, dass die hier eigentlich keinen Aufenthalt haben. Ich weiß nicht, wie der Satz an sich war, ich habe bloß dieses Fragment aufgegriffen und ironischerweise auch waren seine zwei Begleitenden, die saßen, die sahen jetzt nicht so biodeutsch aus, aber er sagte das, ja, das sind ja Leute eigentlich, die hier eigentlich keinen Aufenthalt haben. Ich habe mich gefragt, ja, warum? Die halten sich ja hier auf. Also offensichtlich haben sie ja hier Aufenthalt. Aber da kam schon so ein Vibe rein, wo ich gedacht habe, okay, irgendwas verändert sich, irgendwas wird da rauer. Keine Ahnung, ich bin dann weitergegangen. Plötzlich war ich in der Kiffhäuserstraße. Ich dachte, okay, riecht schon wieder nach Gras. Aber lieber nicht jetzt an der Tüte ziehen, sonst schaffe ich den Vortrag nicht. Außerdem kickt dann wieder so die Depression. Lieber weitergehen. Und irgendwie merke ich, es brodelt halt in dieser Stadt so. Da ist irgendwas falsch. Irgendwas fühlt sich komisch an. Und ich kam an den Stromkasten und da war ein Plakat dran, rotes Plakat. Und auf dem Plakat stand drauf irgendwie Streik, Widerstand. Genau, gegen Krieg und Wehrpflicht, glaube ich, kommen auf den revolutionären Block der 1. Mai-Demo oder so. Kennt ihr wahrscheinlich, klebt ihr ja in der Gegend. Und ich dachte, okay, ist das jetzt die Lösung so nach dem Motto? Und ich denke, ja klar, also alles fühlt sich doch so ein bisschen falsch an. Eigentlich bröselt das doch die Gesellschaft, in der wir leben. Ja, zerbröckelt vor unseren Augen, wir wissen aber nicht, wo es hingeht. Und wir wissen nicht unbedingt, was zu tun ist. Und Leute, die da ein Angebot machen und sagen, ey Leute, kommt mal klar, wir brauchen jetzt hier eine revolutionäre Bewegung, die halt einen Plan hat und irgendwie vorangeht, die nicht so Larifari vor sich hinschlurft, sondern halt mal richtig ranklotzt, wo du halt wer bist und was zu tun hast, weißt, was da los ist. Das wäre ja dann irgendwie auch dran irgendwie in dieser Zeit, habe ich mir gedacht. Ist das eine Lösung? Genau, Streik und Widerstand gegen Krieg und Wehrpflicht, Block auf der 1. Mai-Demo. Endlich halt mal was verändern können und endlich halt so die Gesellschaft, in der wir leben, mit ihrer Herrschaft, mit ihren ganzen Problemen mal zu überwinden und woanders hinzukommen. Endlich halt einen Plan haben und zu wissen, wo es lang geht und eine Orientierung. Kippt die Stimmung, habe ich mich gefragt. Wie anti ist Köln wirklich noch? Oder wie anti-autoritär? Oder vielleicht sogar wie autonom? Ich weiß nicht, also auf jeden Fall seid ihr hier da irgendwie und wollt, dass der Vortrag um 7 losgeht, weil um 7 steht. Also da frage ich mich auch, wie diszipliniert ist Köln eigentlich. Bringt mich alles so ein bisschen aus meinem chaotischen Konzept. Aber das sind so die Fragen, die ich mir halt im Vorfeld gestellt habe. Wie ist denn der Autoritarismus und das vielleicht autoritäre Begehren, was bestimmte Gruppen ansprechen, verknüpft mit der Gesellschaftsform, in der wir leben und diesen massiven Veränderungen, die wir heute erleben. Und da war klar, auch in unserer Verständigung im Vorfeld, dass ich dann gesagt habe, okay, ich kann jetzt nicht hier irgendwie so komisch abgrenzungsmäßig nur über diese sogenannten Kadergruppen sprechen und so tun, als wäre das was ganz anderes, sondern wenn dann, muss ich schon auch irgendwie was sagen über die Gesellschaftsform, in der wir leben. Und aus anarchistischer Sicht ist es an sich schon eine autoritäre Gesellschaftsform, auch wenn sie demokratisch ist. Und insofern verändern sich die Dinge natürlich, aber sie verändern sich auch anknüpfend an Dinge, die wir schon kennen. Und das ist der Autoritarismus, der so oder so in der Gesellschaftsform eben vorhanden ist. So, und vielleicht ging es euch auch so am Anfang des Jahres, jetzt nochmal ein bisschen anekdotischer, bevor es dann total ernst wird. Also am Anfang des Jahres hatte ich zum Beispiel auch sehr schlechte Laune und war ziemlich down. Und dann habe ich gemerkt, okay, es ging auch anderen Leuten so in meinem Umfeld. Eigentlich waren viele zurückgezogen. Ja, da war irgendwas, ach ja, die Wahlen und diese ganze Geschichte in den USA. Und irgendwas über unser Smartphone ballert die ganze Zeit rein, wie die Welt gerade so zerbröckelt oder so. Und das ist auch so. Also irgendwie die Dinge verändern sich schon im Großen. Und dann der ganze Wahlkampf mit seinen Hetzereien und so weiter, halt mit den Anschlägen, die da waren und so. Und diesen, natürlich Abschiebe, Überbietungswettbewerb und so, Law and Order Politik von verschiedenen Seiten. Aus anarchistischer Sicht muss man das alles ein Stück wegwischen und sagen, okay, geht's darum eigentlich wirklich, geht's um sozusagen dieses Wahlspektakel und diese Inszenierung des Politischen, wie schaffen wir das, von diesem Film mal runterzukommen und halt in unserer Umgebung, auf dem Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft oder wo auch immer zu schauen, was da los ist, wie es den Leuten geht und so weiter. Aber so leicht ist es dann eben trotzdem nicht. Wir wären natürlich alle auch von diesem Stress eingefangen, dieser Gesellschaft, ob jetzt ganz real in unserem Alltag, in unseren Umgebungen, auch in unser Arbeitsleben natürlich, die Zukunftsunsicherheiten, die wir haben. Und auch das hat natürlich was zu tun mit diesem Druck Richtung Autoritarismus. Genau, anstatt uns daran zu beteiligen, wäre es eben gut, mal innezuhalten und zu überlegen, okay, worum geht's eigentlich und wie kann man das denken, zu einer anderen Gesellschaft zu kommen. Das ist aber schwierig oder es bedeutet, ja, irgendwie sich auch mal rauszuziehen oder die Zeit zu nehmen oder Ruhe zu finden und sich vor allem natürlich nicht nur vereinzeln zu lassen, sondern halt als eine Szene vielleicht oder wie auch immer ihr das seht, stark zu machen und ins Gespräch darüber zu kommen, was belastet uns eigentlich in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Wo ist vielleicht in uns auch irgendwie diese Sehnsucht danach, dass sich dieser ganze Stress und die Widersprüche und die Probleme und die Gewalt einfach mal auflösen lassen in irgendeine Richtung, anstatt dass wir uns immer nur so durchschleifen und als Leute, die jetzt nicht autoritär kommunistisch sind, vielleicht auch oft nicht so richtig wissen, wo kann es denn eigentlich hingehen? Wie kann es denn anders werden? Okay, das sind die 5 Punkte, die ich machen wollte. Am Ende, wie gesagt, gibt es einfach ein paar Punkte, die wir vielleicht zusammen diskutieren wollen. Gucken wir mal, wie es wird. Klar, wenn ihr zwischendurch Fragen habt, könnt ihr die stellen. Ich weiß nicht, ob ich das alles beantworten kann, aber das können wir schon so machen. Und ansonsten ziehst du jetzt erstmal so durch, glaube ich. Also erstmal geht es um diese Frage, okay, wie sieht es in der gesellschaftlichen Linken aus? So mal ein bisschen angeteasert, ihr habt bestimmt auch noch Gedanken dazu. Dann, was ist eigentlich das Problem mit diesen Kadergruppen, wo ihr sicherlich auch schon einiges wisst. Dann aber eben diese Einbettung in des Autoritarismus aus anarchistischer Sicht. Und dann so eine Art These oder so, die ich auch aufstelle, dass ich halt sage, okay, hier handelt es sich eigentlich um eine Verfallserscheinung von sozialen Bewegungen. Gut, also das wäre erstmal so eine Art Behauptung, ne, dass es eine autoritäre Wende in der gesellschaftlichen Linken gibt. Und es würde mal daran festmachen, dass einfach sehr viele von diesen sogenannten K-Gruppen eben aufgekommen sind. Ihr habt offensichtlich dieses Thema halt hier in Köln, aber es ist überall so. Es ist auch in Leipzig so und in Leipzig zum Beispiel war das aber schon was Neues, weil wir wissen, es ist einerseits sehr antideutsch geprägt, andererseits ist es auch im Osten von Deutschland. Also aus verschiedenen Gründen ist da so die Konstellation in der Szene ein bisschen anders gelagert als hier und irgendwie ein paar Menschen, die an Hammer und Sichel tecken oder irgendwie jetzt zur Revolution im Sinne des Leninismus oder was weiß ich oder Maoismus propagieren, die gibt es natürlich immer, aber die hatten da jetzt keine Relevanz und das ist aber schon gekippt zum Beispiel in Leipzig auch tatsächlich vor oder seit 4-5 Jahren und auch in vielen anderen Städten. Also vor, weiß ich nicht, ob ihr euch daran erinnert, vor irgendwie 4-5 Jahren gab es zum Beispiel so maoistische Gruppen des Jugendwiderstands, so aufgepumpte Macker, die angeblich gegen alle Drogen waren, obwohl sie halt super gezogen haben wahrscheinlich und dann halt Leute auch ordentlich vermappt haben, also zum Beispiel in Berlin oder auch in Flensburg habe ich das gehört. Okay, das waren schon sehr krude Entwicklungen, was sind das für Leute? Aber trotzdem war das keine in dem Sinne systematische Entwicklung, die sozusagen, ja, die tatsächlich im ganzen erstmal deutschsprachigen Raum offensichtlich passiert, also dass sich Gruppen formieren, die halt den Anspruch haben, die Führung in einer gesellschaftlichen Linken zu übernehmen, mit eben sehr klassischen Konzepten der Revolution und einen scheinbar sehr klaren Plan, wie die Dinge eben zu laufen haben. Das sind neuere Entwicklungen. Und auch wenn es das schon immer gab, ist das offensichtlich sehr viel mehr geworden. Es gab das auch schon als Fridays for Future zum Beispiel, als da angefangen haben, die MLP-Dealer hinzugehen und irgendwie so die Kids anzufüttern, wie mit Bonbons, wo was drin ist oder so. Ne? Also schon erstmal sehr cringe und war für die auch ein Problem. Aber auch die MLPD blieb noch sehr viel in diesem vielleicht klassischen Schema, wie man es irgendwie kannte von diesen Gruppen. Und auch wenn das schwierig war, glaube ich, für Fridays for Future, in manchen Ortsgruppen zumindest, so von dem, was ich so mitgekriegt habe, wurde das dann thematisiert und bearbeitet. Wir haben jetzt hier diese Antifa-Demo in Jena, wo natürlich, wenn ihr Zeit habt, gerne mal ihren Ausflug machen könnt. Es war aber auch vor anderthalb Jahren eine Antifa-Demo zum Beispiel in Eisenach geplant, auch eine rechte Hochburg. Und diese Antifa-Demo wurde dann aber abgesagt, weil da Young Struggle, eine Gruppierung, halt offensiv da reingehen wollte und da mit einem eigenen Blog sozusagen treten wollte, obwohl denen sehr klar gesagt wurde, dass sie da nicht erwünscht sind und dass man da auch politisch drüber diskutieren kann, aber dass sie da nicht erwünscht sind. Das Thema war da auch, ne, diese Israel-Palästina-Frage, die jetzt sich nochmal zugespitzt hat. Aber eigentlich liegen hinter diesen Themen immer noch mal andere. Es geht auch mit um das Thema, aber es geht auch vor allem darum, wer was wie setzt und interpretiert und wie moralisch eben auflädt. Und deswegen ist diese Demo zum Beispiel nicht zustande gekommen, weil die dann gesagt haben, also die lokale Gruppe in Eisenach tatsächlich, okay, wir können das nicht stemmen, wir können jetzt nicht mit diesen Leuten hier eine Antifa-Demo machen. Genau. Also, das sind zum Beispiel so Themen, wo das stärker wurde, auch beim feministischen Kampftag. Ne? Da weiß ich es jetzt nur aus Leipzig, ich vermute, bei euch ist das vielleicht sehr ähnlich, ich vermute auch in anderen Städten, wo es ein bisschen linke Szene gibt, ist es ähnlich. In einer Großstadt ist es auch nochmal anders als in einer Kleinstadt, weil in einer Kleinstadt kann man sich gar nicht so easy halt zerspalten, weil dann einfach niemand mehr so richtig irgendwie da wäre, passiert trotzdem, aber in einer großen Stadt hat man so ein bisschen den Luxus, sich ja spalten zu können und vielleicht auch die verschiedenen Räume. Also da sind die Diskussionen ein bisschen anders gelagert. Feministischer Kampftag jedenfalls in den großen Städten und so weiter wurde auch sehr stark eben von bestimmten Gruppen halt versucht zu dominieren. Und in Leipzig hatten wir das auch bei kritischen Einführungswochen. Das sind so Veranstaltungen sozusagen im Oktober gewesen an der Uni sehr stark. Und ich vermute, dass das auch ähnlich ist. Also bei beiden, beim feministischen Kampftag Bündnis sozusagen, kam es zu einer Spaltung und auch bei diesen kritischen Einführungswochen sozusagen ist das Konzept einfach ausgelaufen, weil das dann sozusagen dominiert wurde von diesen Gruppen. Und diesen Punkt würde ich viel stärker machen, als jetzt nur die Haltung zu Palästina. So, ne? Was ein Thema für sich ist, wozu ich heute hoffentlich überhaupt nichts sage. Aber ich glaube tatsächlich, dass es um auch andere Themen geht. Okay, also diese Kadergruppen, das habe ich so genannt, die Dinosaurier der Zukunft, ne? Hier zum Beispiel die MLPD, kennt man ja sozusagen und entspricht schon, glaube ich, diesem herkömmlichen Modell. Dazu wisst ihr wahrscheinlich, dass eben es dieses Aufkommen dieser Kadergruppen schon in den 70er Jahren gab, also vor allem dann immer weiter Ende der 70er Jahre, nach der sogenannten 68er-Bewegung. Die 68er-Bewegung war ja so sehr wild und sehr durcheinander. Ne? Da war ein großer gesellschaftlicher Aufbruch. Und da wurde auch sehr viel Zeug gelesen und sich sehr viel eben ideologisch, politisch beschäftigt und diskutiert. Also da gab es, weiß ich nicht, ne, viele Ausgaben von Bakunin oder Kropotkin, aber natürlich auch von Lenin und Mao und so weiter. Und die Leute haben das wild durcheinander gelesen und debattiert und so weiter. Das war da nicht so sozusagen so einheitlich und so. Aber nach dem Niedergang der 68er-Bewegung hat die sich in verschiedene Richtungen entwickelt. Ne? Einerseits in die sozusagen irgendwie militante Zuspitzung RAF, die ja jetzt nicht hier ein Thema ist, die auch nie anarchistisch war, wie es halt bis heute noch irgendwie heißt, sogar in Verfassungsschutzberichten, sondern halt auch autoritär-kommunistisch, würde ich sagen, in einer bestimmten Ausprägung, in die neuen sozialen Bewegungen, ne? Leute, die gesagt haben, okay, wir müssen hier bestimmte Themen gesellschaftlich verändern und zwar auch breit aufgestellt, ne? Die sind dann auch Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre entstanden. Also auch ökologische Themen, feministische Themen, die Anti-AKW-Bewegung und so weiter zählt da rein. Und dann sicherlich auch so ein paar anarchistische Kreise und so weiter. Und eben auch diese sogenannten K-Gruppen, die gesagt haben, okay, also dieses 68er-Ding, schön und gut, aber es war irgendwie alles ein bisschen zu Larifari. Wir müssen jetzt mal klarkommen und hier sozusagen den Weg Richtung Revolution aufzeigen. Und historisch war es eben so, dass es da ja alle möglichen Kleingruppierungen gab. Dazu bin ich jetzt nicht Experte, aber es gibt verschiedene Bücher, mit denen ihr euch damit beschäftigen könnt, Und zum Beispiel auch dieses von Monty Python oder so, wenn ihr diese Volksfront von Judäa irgendwie Szene kennt aus Das Leben des Brian. Also so eine Zerstreiterei an irgendwelchen Kleinigkeiten, wo man vorgeblich immer so tut, als würde es da um ganz wichtige ideologisch-politische Punkte gehen, aber in den meisten Fällen eigentlich vor allem es ein Machtkampf ist, meistens von irgendwelchen Typen, die halt eher so das Sagen haben wollen. Also diese K-Gruppen wollten alle irgendwelche kommunistischen Parteien aufbauen, egal ob in maoistischer, leninistischer, trotzkistischer Ausrichtung oder was dazwischen. Da sind natürlich auch nochmal verschiedene Ausprägungen und nicht jede Person, die so drauf ist sozusagen, ist dann gleich in der K-Gruppe. Aber in meinen Augen sind es schon alles auch autoritäre Strömungen. Trotzdem gibt es da Unterschiede. Ich hau die jetzt so ein bisschen in einen Topf. Aber das, was diese K-Gruppen dieser Zeit eben ausgezeichnet hat, war, dass sie natürlich einen extrem dogmatischen Wahrheitsanspruch hatten und dass sie alle den Anspruch hatten, sich straff zu organisieren und auf die Revolution hin zu organisieren. Auch in ihrer Unterschiedlichkeit, in den Bezugspunkten, ob es jetzt ja, Stalin war oder Russland oder eine Sowjetunion ohne Stalin, ob es jetzt Mao war, ob es jetzt Kuba war und so weiter und so fort. Halt, ne? Und dieses Phänomen ist dann angehalten. Die hatten natürlich ihre Leute, ihre Publikationen und so weiter. Ihr kennt das ja auch, glaube ich, halt so, ne? Und hat wahrscheinlich verschiedene Entwicklungen genommen. Also manche sind da vielleicht von den Filmen wieder weggekommen, haben sich gesagt, okay, wir bringen uns jetzt einfach wieder in die Politik der linken Szene ein. Andere haben sich sozusagen das immer weiter zugespitzt und sind aber da sozusagen an diesem eigenen Autoritarismus vielleicht zugrunde gegangen, haben sich dann entpolitisiert, weil das alles nichts wurde mit der Revolution in 3-4 Jahren, wie sie sich vorgestellt haben. Und manche haben es einfach weitergefahren, aber die Stimmung sozusagen kippte wieder und das Ganze ja, flachte ab sozusagen. Und sowas wie zum Beispiel die DKP oder so ist wahrscheinlich aus anarchistischer Sicht auch autoritär, aber die würde jetzt nicht dazu zählen, weil sie halt eher einem klassischeren Modell einer kommunistischen Partei eben folgt. Aber etliche Untergruppierungen, etliche Parteien auch von 50, 60, 70 Leuten oder so, die auch alle sagen, dass sie den Plan haben, wie sie sozusagen eine kommunistische Revolution jetzt wirklich verwirklichen und warum die anderen sich ihnen eben anschließen müssten und so weiter halt. Also dieses Wiedererstarken dieser sogenannten Kadergruppen ist insofern schon ein Phänomen, was erstaunlich ist, weil das gab es historisch. Und hat sich dann eben verändert, ne? Spätestens wahrscheinlich auch nach sozusagen dem Anschluss und wie heißt das Dings hier, Wiedervereinigung 1990 und so haben sich die Debatten verändert. Und sicherlich gab es immer noch Leute und einzelne Gruppen, die sich auf sowieso Lenin, aber auch Stalin Mao bezogen haben, aber als sozusagen ein wirklicher Faktor in sozialen Bewegungen oder in der gesellschaftlichen Linken, würde ich behaupten, waren sie nicht da. Leute schon noch weiter und auch ihre Netzwerke, sonst wäre das nicht wieder hochgekommen. Aber die Leute selber, die das halt voranbringen, sind, glaube ich, wenige, wie aber eigentlich in allen Ausrichtungen, muss man ehrlicherweise sagen. Die eigentliche Frage ist ja, okay, warum haben sie denn damit Erfolg offensichtlich in den letzten 3, 4, 5 Jahren? Und warum ist dieser Erfolg tatsächlich auch noch nicht mal nur in Deutschland zu beobachten, sondern zumindest auch europaweit? Sonst in der Welt kenne ich mich zu wenig aus und ich glaube, das ist die Konstellation auch ein bisschen anders, aber es ist tatsächlich nicht nur in Deutschland ein Phänomen, sondern es ist auch ein europäisches Phänomen mindestens. Das heißt, sie müssen ja was ansprechen, was am Puls der Zeit ist und da wollte ich noch ein bisschen weiter dann im Vortrag drauf eingehen. Also das wären jetzt ein paar Gruppen davon, sicherlich gibt es noch andere, die ich zum Teil auch nicht alle zuordnen kann und nicht alle kenne. Deswegen ist es jetzt kein Vortrag über diese Gruppen so insight-mäßig, weil ich das nicht jetzt als meine Aufgabe sehe. Aber ich glaube, ihr kennt das halt auch soweit. Ne? Hier ein Bild zum Beispiel aus Spanien, einfach auch ein bisschen als Symbolbild, um zu zeigen, genau, es ist nicht nur in Deutschland. Also hier zum Beispiel diese trotzistische Richtung hat eben diese revolutionär-kommunistische Partei gegründet. Ne? Dieser Funke ist zum Beispiel auch eine, meiner Ansicht nach relativ aggressive trotzkistische Strömung, die es, weiß nicht, ob hier gibt, aber zum Beispiel in der Schweiz auch gibt. Und dann gibt es verschiedene andere. Ich meine, es gibt auch Gruppen, die rot sind und in meinen Augen auch autoritär sind, insbesondere auch so ein bisschen aus Hamburg oder aus Stuttgart und so weiter, die aber trotzdem nicht unbedingt vielleicht zu diesen K-Gruppen zählen, weil die einfach eine eigene Tradition haben. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei denen aussieht, ob die auch im Auftrieb sind und so weiter. Also irgendwie sind sie damit assoziiert. Aber dass eben so viele neue Gruppen aufblocken und groß werden, ist wie gesagt was Neues. Das ist hier ein Bild von der kommunistischen Organisation. Interessanterweise haben sie sich dann auch nochmal gespalten, klar. Aber an der Frage des Ukraine-Kriegs, ja, also da gab es ein paar Leute, die, klar, das Russland als den klassischen anti-imperialistischen Bezugspunkt irgendwie thematisiert haben, aber ein paar, die das dann in der Form eben nicht mittragen wollten. Und da haben die sich nochmal gespalten. Ich glaube, die andere Gruppe heißt auch kommunistische Organisation.
Die heißen genauso.
Ich weiß, die heißen genauso jedenfalls. Und das war aber eine Abspaltung von der DKP. Und die kommunistische Organisation zum Beispiel, die haben in ihrem Gründungsmanifest, also von der DKP Jugend, ne? Und die haben in ihrem Gründungsmanifest aber sehr eindeutig geschrieben, da müssen sie sich natürlich dann tatsächlich ein bisschen mit Geschichte beschäftigen, irgendwo bei Punkt 5 oder 7 oder irgendwas so, dass sie halt die Beschlüsse des 20. Parteitags der KPDSU ablehnen. Und der 20. Parteitag der KPDSU war 1956, glaube ich. Und das war der Parteitag, wo Stalin tot war und die Entstalinisierung halt beschlossen wurde der Sowjetunion. Das heißt, ich bin da nicht voll drin, weil ich immer gehofft hatte, dass das Geschichte ist und Geschichte nicht so mein Thema ist. Aber wenn man sich halt reindenkt und überlegt, was das bedeutet, dann bedeutet das ja faktisch, dass sie die Entstalinisierung in der KPDSU sozusagen ablehnen. Das bedeutet, dass sie sich als stalinistisch verstehen. Sie würden es jetzt vielleicht sagen, sie würden es jetzt nicht irgendwo wohin schreiben wahrscheinlich. Aber wenn man sich überlegt, was der Stalinismus tatsächlich für ein totalitäres System war, da muss man ja gar nicht irgendeine kalte Kriegsrhetorik bedienen oder sowas in der Art. Wie viele Menschen da halt in Gulags gezwungen wurden und so weiter. Und was das auch überhaupt nicht mehr mit irgendwie kommunistischen Ansprüchen oder Sehnsüchten zu tun hatte, so, dann ist das auf jeden Fall schon eine krasse Positionierung, würde ich halt mal behaupten. Klar, die Trotzkisten sagen immer, das ist ja Stalinismus, das wollten wir ja nicht. Wir wollten ja die Weltrevolution und so weiter halt. Wir wollten ja die permanente Revolution und so. Die vierte, fünfte, sechste Internationale und so weiter, an denen die sich halt immer zerspalten. Aber ich weiß nicht, ob der Unterschied so groß ist. Praktisch ist der Unterschied, dass die Trotzkistinnen halt meistens sozusagen mitmachen in Bündnissen, also meistens direkt sagen, hey, sie verstehen sich als einen Ausdruck von sozialen Bewegungen oder sie wollen diese sozialen Bewegungen anführen. Das ist ein bisschen anders als bei Leuten, die vor allem auf die kommunistische Parteiform setzen. Aber auch da will ich sagen, tatsächlich historisch ist jetzt Trotzki auch nicht so viel anders sozusagen als Stalin von seinen Praktiken her. Und gibt es da Unterschiede und wahrscheinlich auch ideologische und politische, die man diskutieren kann. Aber sozusagen aus Sicht des Anarchismus würde ich die eigentlich erstmal von ihrer Ideologie als genauso autoritär halt betrachten. Und das ist jetzt erstmal nur die Ideologie, ne? Die Frage der Praxis sozusagen ist, dazu komme ich noch ein bisschen, kennt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen. Das sind jetzt also nur ein paar Beispiele. Wir würden noch verschiedene andere Beispiele finden. Und wahrscheinlich ist da drüben nebenan auch irgendein Dude, der auch an der nächsten kommunistischen Partei irgendwie gerade feilt, wie die aussehen soll, was die für ein Logo hat und wie die das dann alles reißen wird. Aber im Endeffekt ist es doch eine sehr ähnliche Suppe und eine sehr ähnliche Denkweise, ne? Was steckt zum Beispiel dahinter? Die Vorstellung, dass das, was in Sowjetrussland geschehen ist, ein sinnvoller Bezugspunkt ist, weiß ich zum Beispiel nicht. Vor allem weiß ich nicht, was sie für eine Art Vorstellung von dieser Gesellschaft hatten. Zumal ja alleine die Bezeichnung Sowjetunion ja komplett ironisch ist, weil die Sowjets waren ja die Räte in der Rätebewegung, die dann halt instrumentalisiert wurden und dann halt auf einen autoritären Staat sozusagen zugerichtet wurden. Also der Name selber spricht eigentlich dem, was da stattfindet, schon sozusagen Hohn. Aber okay, ich verzettel mich. Jetzt habe ich gedacht, okay, ja, das sind natürlich alles aus meinen Augen schlimme Gruppen und so weiter halt. Ja, weil ich auch so Bauchgefühl was gegen die habe, so, das mag ich irgendwie nicht. Hat vielleicht auch was mit meiner Ostsozialisierung zu tun oder so, dass ich gedacht habe, okay, nee, die DDR war halt nicht der beste Staat, wie es die KO halt sagt und so. Also das könnt ihr vielleicht nochmal mitdenken, ich weiß nicht, ich schätze mal, ihr kommt hier so aus der Ecke, aber das hat dann noch was mit einem Teil von meiner Geschichte zu tun sozusagen, wahrscheinlich auch ein spannendes Thema. Aber man kann eben, glaube ich, nur sozusagen das Phänomen der K-Gruppen halt diskutieren, wenn wir auch einen Autoritarismus in der gesellschaftlichen Linken insgesamt halt sehen und die Sozialdemokratie damit reinnehmen. Und zwar auch schon historisch, ne? Also historisch war das erstmal ein Riesenerfolg, ne? Also klar, die SPD war eine Riesenpartei mit Massenmitgliedsbasis, mit einem Haufen Unterorganisationen in alle Lebensbereiche. Das war globalen Bezugspunkt und super beeindruckend. Aber gleichzeitig war es auch eine super spießige, reformerische Partei, die eben vor allem den Staat irgendwie mitgestalten wollte. Und das ist natürlich jetzt einfach, da drauf rumzuhacken und irgendwie auch ein bisschen egal. Aber der Punkt, den ich hier machen will, ist der, dass auch sozialdemokratische Parteien aus anarchistischer Sicht durchaus autoritär teilweise sind. Wenn sie bestimmte linke Flügel immer wieder aussortieren, wenn sie bestimmte Kritiken nicht zulassen, ne, wenn sie einen innerparteilichen Streit halt immer wegdeckeln oder sowas in der Art, könnte man auch davon sprechen, dass das auch schon zum Teil natürlich demokratische Varianten autoritäre Züge hat, und die Zuspitzung davon ist meiner Ansicht nach das BSW. So, ne? In meinen Augen ist das BSW vor allem eine Sozialdemokratie, die national borniert ist, die natürlich die Ressentiments der Leute aufgreift und ihre Zurücksetzungsgefühle und so weiter, die entstanden sind, die offensichtlich da sind, sonst wären sie ja nicht so ein großer Faktor. Und die aber sozusagen von vornherein so rangehen, dass sie sich autoritär aufstellen. Und das hat natürlich schon was mit diesem Führerkult halt zu tun, ne? Mit dieser Personenbezogenheit. Und mit der Art, wie sie sozusagen Mitglieder aufnehmen oder auch nicht, und auch mit der Art, wie da Beschlüsse gefasst werden. Also die Organisierung, würde ich sagen, kann man schon selber auch schon als autoritär bezeichnen, wie da die Programmatik zum Beispiel gesetzt wird, nämlich nicht durch eine tatsächlich erstmal demokratische Verhandlung. Ob das die Lösung an sich ist, weiß ich nicht, aber es ist zumindest eine andere Variante als eine klassische, im deutschsprachigen Raum demokratische Partei. Okay, dann, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, ne? Weil, okay, offensichtlich hat der Neoliberalismus abgekackt. Er hat irgendwie so die halbe Welt verwüstet und jetzt übernimmt irgendwie so ein, weiß ich nicht, wissen wir noch nicht halt, Neofaschismus, keine Ahnung, ne? Wir mögen hier und da noch unsere Progressive Pride-Flaggen und so hissen an Rathäusern und so, aber eigentlich ist die Zeit des Neoliberalismus vorbei. So, es kommt was anderes. Ne? Klar, wirtschaftlich, der Protektionismus und so weiter, was die Militärbündnisse angeht und so weiter, politisch der Diskurs, es wird rauer. Ne? Und die Wüste, die der Neoliberalismus hinterlassen hat mit dem Abbau des Sozialstaates und so weiter und dem Aufschieben von irgendwie ökologischen Krisen und so, wird jetzt übernommen durch halt sowas wie Trump, und das ist ja auch eine weltweite Entwicklung, aber auch schon sozusagen. Das neoliberale System war nicht die Freiheit an sich, hat eben auch schon, ne, in meinen Augen autoritär bestimmte Dinge vorgegeben, wie Dinge gesagt werden können, um verwertet zu werden. Das überspringe ich aber mal noch ein bisschen. Also ist vielleicht mehr ein Anstoß, ich weiß nicht, können wir auch noch mal drüber nachdenken. Also ich glaube, der Punkt, den ich hier machen will, ist vor allem zu sagen, wir erleben nicht jetzt nur dieses Aufkommen des Autoritarismus mit zum Beispiel dem Regime von Trump oder ne, den Wahlen auch in Rumänien oder was weiß ich halt, so diesen Verschiebungen, die es gibt, sondern wer von dem Autoritarismus jetzt redet, kann nicht so tun, als hätte es den vorher nicht gegeben, und muss auf jeden Fall beachten, sozusagen, was sind die Entwicklungen, die vorher gelaufen sind, damit sowas überhaupt sozusagen geschehen konnte, diese Zerrüttung der Gesellschaft, die ja auch weitergehen wird. Okay, also was ist jetzt das Problem mit den K-Gruppen? Ich glaube, auch dazu habt ihr Gedanken. Ich würde es trotzdem nochmal so ein bisschen durchziehen, weil es mir leichter fällt dann. Was ist das Problem? Ich würde sagen, ja, das erste ist so, das habe ich so genannt, schlechter Wein in alten Schläuchen. Also es ist halt tatsächlich nichts Neues. Also wenn da wenigstens mal irgendwas Neues dabei wäre. Man hat ja selbst das Gefühl, dass sie auf ihren Homepage-Bannern oder irgendwie bei den Bannern, die sie auf der Straße tragen, sich an irgendwelchen 80er, 90er Jahre Dingen halt sozusagen orientieren. Ist jetzt natürlich ein bisschen billo-ästhetisches Argument, und so eine anarchistische Ästhetik hat sich vielleicht auch nur manchmal ein bisschen weiterentwickelt und sieht auch manchmal eher trashy aus, ich weiß es nicht. Also deswegen sehr, sehr pauschal. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, Ja, was steht dahinter? Und ich glaube tatsächlich nicht viel mehr als diese doch sehr alte Denkweise, nur die richtige Analyse sozusagen hinzulegen und daraufhin ja, dann eben die Revolution zu machen. Aber dieses Modell einer politischen Revolution, das war schon in den 70er Jahren veraltet. Klar gab es die politischen und so auch sozialen Revolutionen in der sogenannten Dritten Welt, die ja nicht umsonst dann auch Bezugspunkte jetzt halt für westeuropäische Bewegungen zum Beispiel waren, antiimperialistische Bewegungen, ne, weil gesagt wurde, okay, das sind die revolutionären Subjekte. Und man in diese woanders findet die Revolution-Haltung gekommen ist. Weil sich das natürlich sehr anbietet. Wenn andere Leute für einen die Revolution machen, dann ist es ja auch relativ klar, man unterstützt die, man supportet diesen Kampf. Aber es ist immer so ein Wegschieben. Und das sehe ich nicht nur bei den autoritären Gruppen, das sehe ich auch insgesamt in der gesellschaftlichen Linken. Ja, irgendwie diese Umwälzung, die soll immer woanders sein. Jetzt auf antiautoritärer Seite dann vielleicht in Chiapas oder in Rojava, ne, so wichtig diese Kämpfe da auch sind und so unterstützenswert, wie sie auch sind, frage ich mich eben manchmal, okay, was legt man da rein? Oder auch in der anarchistischen Szene. Immer wieder irgendwie Christiania, Ex-Archia und so weiter. Der ganze Griechenland-Tourismus irgendwie von Autonomen und so weiter ist auch eine Art von Fetischisierung zu teilen, glaube ich, die eine Projektion ist. Ne? Nämlich diese Sehnsucht danach und diese Hoffnung darauf, dass andere Leute sozusagen in wirklich realen Konfrontationen sind, die sich real anfühlen. Ne? Weil Herrschaft oft so ungreifbar ist. Ne? Also zumindest Herrschaft auch in einer demokratischen Gesellschaft, die so ein bisschen sozial befriedet ist und so weiter, ist ungreifbar. Sie ist sehr real, und das wissen wir auch alle. Aber da gibt es ein Bedürfnis danach, sich selber in Konfrontationen zu fühlen. Und dieses Bedürfnis, das adressieren auch zum Beispiel die K-Gruppen. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass sie eigentlich, aber das sind nur so subjektive Beobachtungen, keine Ahnung, dass sie es tatsächlich auch geschafft haben, jetzt so wie der militante Faktor in sozialen Bewegungen zu sein. Ne? In dem Sinne, dass sie am lautesten irgendwie sind, dass sie am meisten Pyro haben, dass sie am meisten auch mal sagen, so jetzt kloppen wir hier eine Scheibe ein, einfach so, um zu zeigen, dass wir sauer sind. So, ne? Weil das natürlich gerade auch so jungmarktige Leute halt auch cool finden, sich in dieser Konfrontation zu fühlen halt, ne? Und ich glaube nicht, dass das, also erstens glaube ich nicht, dass es besonders emanzipatorisch ist und zweitens glaube ich, dass es auch eine Ablenkung ist von dem, worum es vielleicht eigentlich geht. Und trotzdem ist dieses Schema, wie gesagt, ein sehr gewohntes, aber da habe ich keine Insight-Perspektive. Der zweite Punkt, das wäre so ein instrumentelles Politikverständnis. Also, ne, so nach dem Motto, klar, wenn uns jetzt irgendwie unsere Politik was bringt, ein Ziel zu erreichen, dann ist sie immer gerechtfertigt. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn wir in ein Bündnis reingehen und dieses Bündnis dann irgendwie sich spaltet, weil da Leute rausgehen, dann ist das nicht erstmal ein Problem, weil wir Leute da drin verlieren, sondern dann ist das halt eine Folge, die wir halt in, oder eine Konsequenz, die wir in Kauf nehmen, weil die sozusagen, ja genau, weil sie ein Ergebnis sozusagen davon ist, dass wir das halt sozusagen instrumentalisieren, dieses Bündnis, und dann ist halt egal, diese paar Leute, die dann rausgehen, weil sie es nicht mittragen, die hätten uns ja eh nicht unterstützt oder sind auch konterrevolutionär oder was weiß ich. Und das heißt, ne, dass im Endeffekt die Ziele die Mittel rechtfertigen. Und das sehe ich schon auch bei Lenin tatsächlich halt angelegt, so in dem, wie ich das verstanden habe, dieser Fokus darauf zu sagen, okay, der Staat muss übernommen werden, die Revolution muss verteidigt werden und dem wird alles andere untergeordnet. Und das ist aus anarchistischer Sicht natürlich ein Riesenproblem, weil es noch ganz viele andere Bereiche gibt und in dem Sinne auch wirklich diametral anders als der Anarchismus, wo gesagt wird, okay, die Ziele müssen den Mitteln entsprechen und wir müssen das irgendwie zusammenkriegen. Ne? Was weiß ich, ne? Wenn da Leute vielleicht verschlissen wären, zum Beispiel irgendwelche 20-Jährigen, die gerade mal Bock haben auf Krawall und jemand sagt, ja klar, lass das mal jetzt hier angreifen, dann könnt ihr euch da mal irgendwie austun und so, aber das strategisch gemacht wird, damit die Leute mal die Repression des Staates erfahren, um dann sich noch zu radikalisieren oder sowas in der Art, dann ist das ein scheiß Umgang mit Menschen und dann ist es sozusagen instrumentelles Politikverständnis, weil es die Leute halt zum Beispiel verschleißt, ohne drüber nachzudenken, was das mit denen macht, für ein anderes Ziel. Klar, dann ne, der dritte Punkt, diese Diktatur irgendwie einer Avantgarde-Partei. Also Diktatur der Avantgarde schreibe ich halt, ne, weil es wird ja irgendwie Diktatur des Proletariats genannt, aber im Endeffekt, was ist es? Es ist ja immer eine Diktatur einfach einer bestimmten Gruppierung, die dann sagt, sie vertritt dieses Proletariat als eine Avantgarde-Gruppierung. Deswegen ist es immer eine bestimmte Gruppe und deswegen konnte historisch sozusagen in kommunistischen Revolutionen auch der Staat nicht abgeschafft werden, sondern wurde eben übernommen und teilweise ja noch repressiver. Also es ist immer eine Diktatur in einer bestimmten Gruppe. Und dann wird manchmal gesagt, ja okay, aber das muss man ein bisschen metaphorisch verstehen. Ja, was ist schon Diktatur? Es geht ja erstmal darum, so Hegemonie zum Beispiel zu erreichen, ne? Die eigenen Dinge durchzusetzen. Und das stimmt ja auch. Also wenn man die Gesellschaft verändern will, muss man sich Macht aneignen. Und wenn man sich Macht aneignet, muss man überlegen, was man mit dieser Macht macht und muss man überlegen, wie man mit politischen Feinden umgeht. Das sind ja tatsächlich irgendwie wichtige Fragen. Aber das rechtfertigt jetzt nicht so eine Vorstellung wie eine Diktatur. Es gibt sehr viele andere Möglichkeiten, mit politischen Feinden umzugehen. Und das ist auch im Sinne der Revolution eine ziemlich relevante Frage, so wie man mit politischen Gegnern halt umgeht. Und das beeinflusst aber ja auch unsere Praxis. Also diese Kategorien, Revolution und so, das macht ja was mit uns, wie wir heute handeln, ihr in euren Gruppen halt. Und dann wird zum Beispiel auch dann das abgetan damit zu sagen, ja okay, gut, das klingt jetzt vielleicht irgendwie hart, aber im Endeffekt, wir leben ja auch in der Diktatur des Kapitalismus oder so, so des Kapitals, ne? So, also gut, aber auch da würde ich sagen, es ist ein totales Pauschalargument, weil sicherlich ist der Kapitalismus in dem Sinne totalitär, dass er alle unsere Lebensbereiche durchdringt und es ist unheimlich schwierig, darüber nachzudenken, wie überwinden wir diese Herrschaftsform. Aber man kann es einerseits nicht gleichsetzen, glaube ich, mit einer Diktatur aus Proletariats oder so in dem kommunistischen Sinne. Es sind schon unterschiedliche Formen. Und selbst wenn man sagt, okay, das ist ein totalitäres System oder wie auch immer, rechtfertigt es auch keine Diktatur. Zweitens und drittens verwischt eben auch einfach die Unterschiede, die real da sind. Also wenn jetzt autoritäre Kommunistinnen sagen, okay, sie treten für eine Diktatur des Proletariats ein, dann würde ich sie an dem Punkt schon ernst nehmen. Dann würde ich nicht das irgendwie wegwischen und irgendwie relativieren oder sowas in der Art oder so tun, als ginge es um irgendwas anderes oder als wäre das nur eine komische Phrase, die man mal trocken könnte. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein grundsätzliches Problem, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen halt Emanzipation erreichen. Der vierte Punkt, ne, Disziplinierung durch dogmatisches Wahrheitsverständnis. Man tut ja immer so, auch in anderen Gruppierungen, als würde es da die Wahrheit an sich geben und als könnte man sich der halt immer weiter durch Nachdenken annähern. Aber es gibt sozusagen diese Wahrheit an sich, ne, die jetzt nur immer weiter gefunden werden müsste durch Debatten oder durch Wissenschaft oder sowas in der Art. Und daher streiten die sich ja immer auch halt so super krass um solche teilweise Detailsfragen. Manchmal täte das Anarchistinnen gut, wenn sie sich ein bisschen mehr über ihre vielleicht auch Theorien streiten würden. So, weil irgendwie geht es ja auch um was. Also, es geht da um was und darin haben die einen Punkt. Aber die Frage ist, wozu dient diese Diskussion um Theorie, die ganz oft eigentlich sozusagen Ideologie im Endeffekt halt ist. Und ich denke, dass diese Diskussion oder auch die Durchsetzung bestimmter halt Begriffe im Endeffekt eine autoritäre Sache ist, das Bewusstsein von Leuten der Führungsspitze unterzuordnen. Und ich denke, dass das historisch so war und ich denke, dass die das eigentlich heute genauso machen. Und das ist was ganz anderes, als wenn wir jetzt so rangehen und sagen, wir bilden uns kollektiv eine Meinung. Oder es ist was ganz anderes, als wenn wir sagen, nee, es ist schon so, dass bestimmte Analysen von weiß ich nicht, Patriarchat und Kapitalismus, dass die richtiger sind als andere. Aber ich lasse es trotzdem zu, dass es verschiedene Interpretationen davon gibt. Das ist was anderes, wenn man ein dogmatisches Weisverständnis durchsetzt, um Leute zu disziplinieren im Endeffekt halt. Ne? Also zum Beispiel, ich würde jetzt ja auch nicht mit Leuten groß diskutieren, gibt es zum Beispiel ein Patriarchat oder nicht? Ne? Also wenn jetzt Leute zu mir sagen, ja, das glaube ich nicht, also irgendwie, es sind doch alle jetzt irgendwie so gleichberechtigt und so weiter, das ist ja jetzt nicht so, dann würde ich sagen, das ist falsch. Ich würde sagen, das stimmt nicht. Ich würde sagen, nee, theoretisch und auch aus einer Lebenserfahrung heraus kann man sagen, auf jeden Fall gibt es das Patriarchat und dafür würde ich eintreten. Das hat für mich mehr Wahrheitsgehalt als die Meinung von jemand anders. Also es geht schon auch um Wahrheit, aber die Frage ist, wie kommt diese Wahrheit zustande? Gibt es nur die eine oder gibt es nicht vielleicht auch mehrere? Und auch dann, wie gehe ich trotzdem auch mit anderen Ansichten um? Und auch das ist nicht nur so eine abstrakte Überlegung, sondern ich glaube, das ist eben relevant dafür, wie Leute ihre Gruppen aufbauen und was sie da drin machen und hat eine Auswirkung auf Leute. Und der fünfte Punkt ist Geschichtsrevisionismus, ne? Und das ist irgendwie auch ein Klassiker, den ihr wahrscheinlich nicht kennt, ne? Vor allem auch die Bezugnahme eben auf Russland als sozusagen antiimperialistischen Gegenüber. Und dann wird ja oft halt gesagt, nee, okay, klar, sehen wir das nicht so, dass jetzt zum Beispiel in Russland das jetzt in Richtung Sozialismus oder sowas geht. Ja, wir sehen schon, dass das irgendwie eigentlich auch quasi eine Diktatur ist und so weiter, aber es ist eben trotzdem noch der Gegenpol zum imperialistischen oder zum US-Imperialismus und Anhang und so weiter. Und genauso in Syrien. Das Assad-Regime wurde von DKP-Leuten und anderen Leuten sozusagen gestützt, weil die gesagt haben, ja klar sind das jetzt keine Sozialisten in dem Sinne, aber es ist ein Gegenpol gegen den imperialistischen Westen. Und naja, zumindest mit der Hamas ist es, glaube ich, halt sehr ähnlich. Natürlich ist diese Thematik halt komplexer. Aber das Problem ist sozusagen, ne, dass das, was halt historisch passiert ist, so, ne, dass eben der Sozialismus letztendlich eine Doktrin wurde, um halt eine andere Form von modernisierten Staaten halt sozusagen hervorzubringen, das wird verdrängt. Und es wird verdrängt, was halt irgendwie wie historisch passiert ist, zum Beispiel auch in der russischen Revolution. Ja, also allein irgendwie dieser Sturm auf das Winterpalais, das ist irgendwie so ein großer Mythos und so weiter, dass da irgendwie Kämpfe in Straßen waren und so halt, ne? Also Binia Damczak, eine Autorin, die schreibt zum Beispiel darüber in ihrem Buch beziehungsweise Revolution, dass es eigentlich nur eine vor allem eine Inszenierung war, dass diese Auseinandersetzung, die später im Theater und so weiter dann halt immer wieder gekäut wurde, im Endeffekt halt nur so total kopflose Aktion war und kein irgendwie koordiniertes Vorgehen, um da die Staatsmacht zu übernehmen. Also das ist ein Punkt, der anhält und der hält, glaube ich, an, weil wir alle im Endeffekt mit Geschichte arbeiten, natürlich auch zum Beispiel anarchistische Leute. Ne? Geschichte ist eine Frage, wie wir sie interpretieren, auf was wir uns beziehen, was wir weglassen. Aber in einem autoritär-kommunistischen Verständnis wird meiner Ansicht nach die Geschichte oder das Geschichtsverständnis tatsächlich dem zugeordnet, was man dann halt braucht, um halt wieder die eigene Ideologie zu rechtfertigen. Und das sind grundlegend problematische Sachen. Dann haben wir da auch bestimmte Konsequenzen in der praktischen Politik sozusagen, in der Szene meistens ja irgendwie, was ja auch ganz komisch ist, ne, weil irgendwie die Karkum-Leute ja immer sagen, ey ja, hier, jetzt war ich hier irgendwie in der Szene, alles voller Studenten. Klar, niemand mag Studenten, ist klar. So, aber so, da habe ich gar keine Arbeiter gesehen, so, ja, okay, aber wo hängt ihr denn rum? Also auch sehr viel an der Uni, ne, ehrlicherweise. So, und selbst wenn, was ist das für ein Argument halt, ne? Also, was ich damit sagen will, ist, da wird ganz viel irgendwie an eine linke Szene appelliert, die gleichzeitig aber total scheiße gefunden wird irgendwie. Man will sie eben vor allem übernehmen, ne? Es ist kein solidarisches Verhältnis dazu, dass man sagt, okay, wir bringen hier unsere Vorstellungen rein und versuchen mit den Vorstellungen von anderen zusammen auch was in unsere Richtung zu schieben, weil wir eine bestimmte Ansicht haben. Das wäre ja noch okay. Aber es ist eigentlich sozusagen auch ein instrumentelles Verhältnis zu sagen, hier ist ja schon mal irgendein Subjekt, was sich als links empfindet. Die haben bloß alle keine Ahnung und alles ist durcheinander und die haben ihre ganz komischen, linksliberalen, antiautoritären Vorstellungen. Jetzt zeigen wir mal, wie es Revolution gibt und wer von denen mitmacht, sozusagen, ist dabei. Aber dass jetzt sozusagen die Gruppen wirklich auch in die Plattenbausiedlungen gehen, mit Nachbarinnen reden, also ich meine, die versuchen das schon immer und auch zunehmend, glaube ich, tatsächlich mehr, aber es ist auch eher eine neuere Entwicklung. Vorher war das revolutionäre Subjekt immer irgendwie wir hier, die halt immer nur falsch dachten. Und daraus kommt es halt zu so einer Führung durch Spaltung. Ne? Es wird dann immer ganz schnell von denen der Vorwurf gebracht, hey, ihr seid ja Spalter, weil ihr wollt ja nicht, dass wir hier mit unseren MLPD fahren, auf eurer Demo rumlaufen und so weiter. Obwohl halt mit den Leuten man teilweise auch lange darüber geredet wurde, warum das ein scheiß unsolidarischer Move ist, so eine Demo zum Beispiel mit ihren Fahnen zu instrumentalisieren. Egal, die Leute sind trotzdem wieder da. Die sind halt renitent. Aber andere Leute, die da aus bestimmten Gründen gar keinen Bock haben, gehen dann vielleicht raus, ne? Und entpolitisieren sich vielleicht auch, sind dann gar nicht mehr da, weil sie denken, okay, auf den Scheiß habe ich halt keinen Bock. Und es wird eigentlich eine Führung durch eine Spaltung, sozusagen, würde ich sagen, eine Szene halt ausgeübt, ne? Wobei man selber den Vorwurf erhebt, dass die anderen spalten würden, weil man sozusagen selber da nicht gleichberechtigt partizipieren könnte. Das wäre ja auch kein Ding, wenn jetzt bestimmte Leute aus dieser Richtung, zum Beispiel in einem AZ, gleichberechtigt mitmachen würden und einfach ihre Punkte hätten und ihre Räume da drin hätten und sich solidarisch an der Reproarbeit und so weiter beteiligen würden und irgendwie kontrovers mit den anderen diskutieren würden, wie man das gemeinsam macht. Es ist bloß leider für ganz viele Leute nicht die Erfahrung, dass die Gruppen so agieren. Weder, dass sie sich um die Erhaltung der Räume kümmern, noch dass sie sich um die Reproarbeit in den Räumen kümmern, noch dass sie bereit sind, irgendwie Konflikte, die da sind, mit zu bearbeiten, sondern sie kommen dahin, nutzen die Räume und sagen halt, wie es zu laufen hat. Der zweite Punkt, das ist ein bisschen kryptisches Wort, ne? Politizismus als Voluntarismus. Ne? Voluntarismus bedeutet, ne, wenn wir nur genug wollen, ne, dann schaffen wir das schon mit der Revolution. Es ist so eine Frage irgendwie, wie wir was wollen. Klar. Marxistisch-leninistische Linke würden sagen, das ist alles abgeleitet aus den Gesetzen der Ökonomie und der Geschichte und so weiter. Aber warum hat man denn solche Theorien, die scheinbar so wissenschaftlich und so klar sind? Doch eigentlich vor allem, um Leute zu motivieren, dass man recht hat und vor allem damit vorangehen kann. Also das, was so tut, als wäre das sozusagen alles wissenschaftlich oder wie auch sonst wie fundiert, ist eigentlich eine ideologische Strategie, um Leute in ein konsequentes Handeln zu bringen. Und auch das machen andere Leute, ne? Das muss man auch selber drüber nachdenken, wie man das so selber macht. Aber es bedeutet, alles auf dieses Politische halt zuzuspitzen, ne? Also scheinbar der Kapitalismus und vielleicht die Übernahme des Staates. Aber so entstehen dann sehr schnell diese Nebenwidersprüche, die total egal sind angeblich, ja? Wenn wir uns nur genug anstrengen, wenn wir nur genug Politik, Politik, Politik machen, dann können wir den Staat vielleicht irgendwie übernehmen und so weiter. Und dann können wir das schon schaffen. Und das ist ganz komisch, weil eigentlich folgt das doch den Gesetzen der Geschichte und der Ökonomie. Und die sieht jetzt gerade auch nicht unbedingt so aus, als würdet ihr eine unbedingt kommunistische Gesellschaft zeigen. Aber ne, diese Vorstellung davon motiviert eben Leute. Und das führt zu einer Handlungsfähigkeit, aber ich würde sagen, dass die falsch ist, dass sie eine Art Fake ist. Klar, viele Leute gehen dahin, viele Leute politisieren sich vielleicht auch zum ersten Mal da, jüngere Menschen und so lernen das, weil die klar sagen, wir sind revolutionär und das ist ja irgendwie cool. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber vielleicht bin ich da zu alt. So, also, das Problem ist aber, wenn man sich so krass da dran aufbaut, dass man jetzt den Plan hat und irgendwie die Revolution bald kommt. Und das passiert dann halt nicht so. Und man checkt dann halt irgendwie, wie das da so teilweise auch läuft in den Gruppen, dass man verschlissen wird, dass es da halt doch sehr krasse Hierarchien wahrscheinlich gibt. Dann führt es, glaube ich, immer wieder auch zu einem Zusammenbruch der Leute. Weil den Leuten halt nicht vermittelt wird, reflektiert, wie seid ihr in dieser Gesellschaft? Reflektiert, was hat das mit euch zu tun? Wie geht es euch hier zum Beispiel? Überlegt, wie verändert ihr vielleicht auch euer eigenes Leben mit, als ja, den Versuch, die Dinge anders zu machen? Und da diese Arbeit, dadurch, dass diese Arbeit mit sich selbst halt nur oberflächlich geschieht, also vielleicht durch so ein bisschen Kampfsport oder halt durch so ein bisschen irgendwie Arbeiterinnenlieder singen und so weiter halt, ne? Dadurch, dass sie nur relativ oberflächlich geschieht sozusagen, würde ich behaupten, Leute brechen immer wieder dann auch nach 3, 4, 5 Jahren zusammen. Das heißt jetzt nicht, dass das in einer anderen Szene oder so immer besser läuft, aber ich glaube trotzdem, dass da mehr Anregung zur Selbstreflexion geschieht und da das Potenzial besteht, dass Leute länger dabei sind. Das macht es aber scheinbar auch komplizierter. Ne? Jetzt scheiße, jetzt muss man sich nochmal auseinandersetzen mit Geschlechterrollen zum Beispiel und so Zeug. Das ist ja alles ziemlich anstrengend. Ne? Okay. Der vierte Punkt gibt es auch woanders. Ne? Das ist jetzt dann kein autoritär-kommunistisches Ding oder kein nur Karg-Gruppending, sondern es ist ein Szene-Ding. Aber da, wo eben scheinbar klare Hierarchien sind, da, wo es auch Kreise gibt von Leuten, die die Macht halt haben, die sich nicht zeigen, die tatsächlich auch im Hintergrund sind, teilweise bewusst, da finden Intrigen statt, da kommt es zu Missbrauch, da wird halt Mackerverhalten halt sehr gepusht. Hier muss man natürlich aufpassen, das ist nicht nur ein Ding von K-Gruppen, sondern das kommt überall vor in der Gesellschaft, das kommt auch sonst in der linken Szene vor, das kommt auch in vielleicht Szenen vor, die dem Anarchismus nah sind, weil nur so zu tun, als wenn man jetzt halt keine Hierarchien hätte, sind ja trotzdem informelle Machtnetzwerke da. Und trotzdem würde ich hier behaupten, Gruppen, die stramm hierarchisch sind und eine scheinbar klare Ideologie haben und wo Leute im Hintergrund halt die Macht in der Hand halten, die befördern das schon besonders. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, ne, der vielleicht auch so ein strategischer ist, nämlich dass tatsächlich Gruppen, die so organisiert sind, auch nochmal anfälliger für Repression und Überwachung sind. Ne, erstmal hierarchische Gruppen, wenn man da die Spitze abschneidet sozusagen, brechen die auch so in sich zusammen. So geschehen zum Beispiel 2017 im Vorfeld vom G20-Gipfel in Hamburg. Ne, gab es auch eine fette Razzia vor dem eigentlichen Protest. Beim, ja, wie hießen die, auch kommunistischen Aufbau oder so, müsste ich nochmal gucken.
Ruderaufbau?
Ja, Ruderaufbau wahrscheinlich, ne, da haben sie halt ein paar von ihren Chefs dann halt ordentlich denen eine Ansage gemacht, halt die Bullen, naja, und dann waren die auch erstmal handlungsunfähig, das will ich jetzt nicht sagen, selbst schuld und so weiter, weil in dem Moment ist halt Repression, ist scheiße, klar, aber es zeigt eben schon, klar, wenn sich alles auf eine Spitze konzentriert, macht das anfällig für Überwachung und Repression. Und es ist auch viel leichter für Spitzel da reinzugehen und diese Hierarchien zu checken und auch ein konformes Verhalten sozusagen in diesen Gruppen zu leben, weil die meisten Spitzel ja auch eher hierarchisch geprägt sind, weil es sind ja oft irgendwie Bullen so. Das ist schon viel schwieriger in einer Szene, die deutlich irgendwie ja chaotischer läuft. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Argument für Chaos, aber ich würde sagen, das stimmt schon trotzdem. Okay, was gibt es jetzt für Formen von Kritikpunkten? Ich würde, wenn es okay ist, nochmal weiter durchziehen. Passt das? Weil ich glaube, wenn jetzt alle rauchen gehen, dann sind wir weg. Okay. Also, ein paar Kritikpunkte habe ich schon gemacht. Das sollte jetzt erstmal sozusagen die Form betreffen. Das sollte so eine Art Methoden betreffen. Und viele von den Sachen, die ich gesagt habe, kommen euch wahrscheinlich bekannt vor. Ne? Wahrscheinlich sage ich nichts Neues, sondern ich habe es jetzt einfach nochmal zusammengefasst. Und vielleicht taugt das ja zur Diskussion oder vielleicht waren ein paar Gedanken dabei, die vielleicht ja eventuell für euch auch nochmal neu waren. Wie sieht es jetzt aber aus einer anarchistischen Perspektive aus? Nämlich gar nicht so leicht. Ne? Also erstmal gibt es Kritiken, die ich kritisieren würde, zum Beispiel diesen vermeintlichen Antifa-Kongress in Berlin. Ne? Weiß ich nicht, ihr könnt euch gerne dann mit mir streiten, aber ich mache jetzt so einen Rundumschlag einfach. Ja, also wie irgendwie dieser Kongress, der sagt, es ist ein Bündnis gegen die autoritäre Formierung. Da sind auch andere Linksradikale dabei, Thomas Ebermann oder so, oder Thomas Kunitz oder so halt. Ne? Also Leute, die schon seit langem aktiv sind und immer mal wieder auch kluge Sachen schreiben oder so. Klar, ist halt ein antideutscher Kongress, so der aus dem Bündnis halt gegen den Al-Quds-Tag halt hervorgegangen ist und ja, das wollen sie halt machen. Ihr lasst ihr was da, dann könnt ihr mir dann nochmal erzählen. Ja, das ist ja okay, ist ja okay. So, das ist ja unter uns so. Aber so, ne, in dem Aufruf von diesem vermeintlichen, also erstmal bei diesem Antifa-Kongress, da gab es keine Veranstaltung, die Repression gegen antifaschistische Szene heute thematisiert hat. Keine einzige. Es gab keine Veranstaltung, die Demokratieproteste Anfang diesen oder Anfang letzten Jahres halt thematisiert hat. Es gab keine Veranstaltung, die antifaschistisches Organisieren auf dem Land irgendwie thematisiert hat. Das sind schon erstmal Sachen, die ziemlich strange rüberkommen, angesichts dessen, was in den letzten Jahren so passiert ist. So. Es gab natürlich Veranstaltungen, die auf eine sehr, meiner Ansicht nach, theoretisch abstrakte Weise irgendwie Faschisierung der Gesellschaft halt thematisiert haben und natürlich Islamismus, Islamismus, Islamismus. Okay, auch ein Thema. Ich weiß jetzt nicht, ob es an sich das wichtigste Thema ist. So, aber wenn man sich nochmal weiter reindenkt inhaltlich, was die Leute wollen und den Text halt bei denen liest auf der Homepage, dann meinen die meiner Ansicht nach im Grunde genommen, dass sie an den Staat appellieren müssen, weil die Gesellschaft autoritär wird. Das ist das, was sich da eigentlich rausgenommen hat. Es ist irgendwie die Gesellschaft, weil den Leuten kann man eh nicht trauen und den Deutschen konnte man nie trauen. Gut, stimmt irgendwie auch, ne? Klar. Also das kommt ja woher, diese Denkweise. Es hat bestimmte Gründe, aber die Konsequenz sozusagen aus dieser Denkweise, wie sie dort halt sozusagen formuliert wird, ist tatsächlich, okay, die Gesellschaft wird jetzt autoritärer und deswegen müssen wir halt an den Staat halt appellieren gegen den Autoritarismus. Das ist schon erstmal, also da muss man schon viel Adorno irgendwie lesen, klar, glaube ich halt so. Ne? Und es ist in meiner Ansicht nach sozusagen eine Verteidigung im Grunde genommen des liberalen Bürgertums und das ist eigentlich auch sehr erklärtermaßen, ne? Und jetzt kann man vielleicht auch hier irgendwie verschiedene sozusagen Ansichten dazu zu haben. Es hat natürlich auch bestimmte Gründe, dass ich das jetzt halt so sehe, also auch persönliche Erfahrungen und so weiter. Aber wenn es jetzt um Autoritarismus geht, würde ich sagen, dass es auch einfach wirklich ein falsches Verständnis davon ist, was Autoritarismus ist. So. Dann gab es noch so einen Text, das ist jetzt auch ein bisschen sehr polemisch zugespitzt halt, ne? So ein Text über die autoritäre Linke von so einer Bremer Antifa-Gruppe, genau, ja, Thesen über die autoritäre Linke, ihr seht hier, ja, 5. Juli 2024, also es gibt eine Debatte, irgendwie haben wir alle gecheckt, irgendwas passiert, irgendwie die K-Gruppen, was macht man so? Das war dann das Bild von der Homepage, okay, linksradikale Kritik, schadet erstmal nichts, so sind ja nur Texte, aber das Problem da halt ist, so wie ich es da geschrieben habe, es ist irgendwie total verkopft. Es, in diesem Text wird irgendwie behauptet, dass der Anti-Autoritarismus aufs Individuum zielt und dass der Autoritarismus auf die Gesellschaft zielt und man beides irgendwie dialektisch vermitteln müsste, um dann bei irgendwas rauszukommen oder so. Ich weiß nicht, lese es gerne nochmal nach, aber in meinen Augen. Und dann wird auch behauptet, dass die Gesellschaftskritik nur von irgendwie so einem Standpunkt außerhalb geübt werden kann. Was schon auch einiges über die Leute aussagt, nämlich, dass sie sich gar nicht als Teil der Gesellschaft empfinden. Wenn man aber sagt, okay, ich erkläre jetzt nur von außen die Gesellschaft, ohne mich als Teil dessen zu sehen, ist es einerseits auch so ein bisschen wie autoritär, weil man ja meint, darüber von außen urteilen zu können. Andererseits löst es überhaupt keine Probleme. Weil wir sind halt Teil dieser Gesellschaft und müssen uns mit uns selber auseinandersetzen, wenn wir gegen Autoritarismus was machen wollen. Das war natürlich alles gut gemeint von denen. Sie sind bloß ein bisschen hängen geblieben in so einer Studieblase oder die Personen, die den Text jetzt speziell geschrieben haben. Und es ist auch einfach Unsinn, weil auch Anti-Autoritäre wollen ja die Gesellschaft verändern. Die wollen ja nicht nur irgendwie die Individuen befreien, sondern es geht ja darum, auch aus einer anti-autoritären oder anarchistischen Gesicht die Gesellschaft zu verändern, damit Einzelne halt freier leben können. Also lest den Text gern selber nochmal, das ist vielleicht so ein Hinweis auf, okay, es gibt diese Auseinandersetzung, deswegen ist da wichtig, da verschiedene Positionen zu haben. Jetzt kommen wir aber zu dem, jetzt hier, zu uns halt eher. Ne? Also, weiß nicht, möchte ich nicht zu nahe treten, aber sagen wir mal zu mir. Ich habe ja da auch so ein Bauchgefühl dazu. Ich finde das ja auch alles ganz scheiße und schlimm. Ich mag diese ganzen Hammer und Sichel nicht und finde das auch überhaupt nicht witzig, so. Aber das hat dann auch was, wie gesagt, mit meiner eigenen Geschichte halt zu tun. Und das ist ja auch okay, wenn man eine Meinung hat oder ein Gefühl dazu. Aber in der antiautoritären Szene, da haben ja sehr viele irgendwie Gefühle immer zu irgendwas und manchmal nicht so fundierte Argumente. Weiß ich nicht, ob ihr euch dazu zählt oder wie ihr euch seht, aber in sowas wie einer antiautoritären linken Szene erscheint es mir schon so. Und bestimmte Diskussionen werden dann nur sehr vereinzelt geführt und vor allem halt nicht, genau, kollektiv. Und das heißt, der, sagen wir es mal so, der autoritäre Umschwung, wenn man es so nennen will, in der gesellschaftlichen Linken, der hätte meiner Ansicht nach nicht so funktionieren können, wenn mehr Leute eine klarere Vorstellung davon gehabt hätten, was sind sie selber in der Gesellschaft, wie können wir handeln, ne? Sondern es ist eben immer so dieses Szene-Klüngel, was halt sehr stark eben auf gefühlte Sachen und Wahrheiten setzt. Weiß nicht, auch ein Diskussionspunkt, vielleicht seht ihr es anders. Jetzt habe ich dieses Symbolbild hier genommen, weil es so auch im Anarchismus stark verwendet wird, wird jetzt aber auch viel von so Querdenkerleuten verwendet und so weiter. Klar, die wollen ja auch alternative Wahrheiten, die wollen ja sagen ja auch zu uns, hey, hinterfragt die Sachen mal, lies mal anders, wir sind gegen die Obrigkeit und so. Das heißt, diese antiautoritäre Denkweise in der, nennen wir es mal so, antiautoritären Linken oder so, kann fundiert werden, ist aber praktisch oft auch einfach auch wieder verkürzt, sodass es halt auch möglich war, dass bestimmte Querschwurbler, Leute und so weiter diesen Bauchgefühls-Antiautoritarismus tatsächlich aufgreifen konnten. Das sind natürlich andere Leute, aber das will ich schon sagen, dass es so passiert ist. Und deswegen ist es halt eher so ein selbstkritischer Teil. Ich würde dafür plädieren, dass das Wort oder diese Vorstellung, etwas ist antiautoritär, einfach komplett nicht ausreicht. Weil es sich erstmal nur gegen etwas richtet, gegen irgendwie eine Autorität. Das hat bestimmte Gründe, warum es so genannt wird, aber es ist nicht genug. Ich fände es halt spannender zu sagen, okay, was bedeutet Autonomie zum Beispiel heute? Also nicht irgendwie nur als Wort, sondern für uns heute. Oder natürlich auch Anarchismus. Weil das mehr Gehalt hat, als nur tatsächlich in so einem Anti-Reflex zu bleiben. So. Und dann gibt es aber auch so diese linksliberale, ne, Populismusvorwürfe, klar, der Rechtsruck und so weiter. Ich würde sagen, es ist eigentlich auch ein Ruck zum Autoritarismus, ist nicht nur ein Ruck nach rechts. Weil was sagt denn das Wort Rechtsruck aus? Rechtsruck sagt irgendwie, oh, jetzt wird alles ein bisschen anders, und das stimmt ja auch, aber so, keine Ahnung, in meiner Lebenszeit in den letzten 30 Jahren oder was weiß ich, wurden immer die Sachen auch schlimmer gefühlt. Und Nazis gab es phasenweise immer auch. Ich will das nicht relativieren, dass da viele Dinge passieren, aber irgendwie war Rechtsruck gefühlt auch schon ganz oft und immer. Und außerdem, was bedeutet das, wie die Gesellschaft rückt jetzt nach rechts? Also klar, die Einstellung der Leute werden scheiße, mehr Rassismus, mehr Antisemitismus, mehr patriarchale Gewalt, das stimmt. Ne? Wir können es auch in Zahlen messen. Das stimmt, da verändert sich was. Aber Rechtsruck, diese Vorstellung sagt ja eigentlich, wenn wir uns nur genug anstrengen und genug Zeug machen, dann würde das auch wieder vielleicht nach links rücken. Und ich glaube, das stimmt einfach nicht. Ich glaube einfach, dass wir jetzt in einer anderen Zeit leben, so, dass sich die Bedingungen von unseren Handeln verändert haben. Es gibt kein Links wie damals der sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat oder noch die großen sozialen Bewegungen. Nein, wenn wir was verändern wollen, müssen wir, ne, politisch, strategisch und so weiter uns hinsetzen und uns eine Platte machen, wie sieht die Gesellschaft jetzt aus, wie können wir von jetzt woanders hinkommen, natürlich mit Verständnis von Geschichte. Aber so nach links irgendwie wieder rucken, wird es nicht. So, dazu verändern sich die Sachen so grundsätzlich. Und das ist aber sozusagen dieser Populismus-Vorwurf aus dem, ich nenne es jetzt mal liberalen Bürgertum oder sowas eine Art, der halt immer den Nazi irgendwo da drüben sieht und das alles immer ganz schlimm findet. Und da finde ich Nazis auch schlimm und böse und kacke und so. Aber das verkennt halt, dass das Ganze was mit der Gesellschaftsform zu tun hat, in der wir leben, und tut so, als gäbe es das bessere Demokratische, was irgendwie vorher da war und auch immer schon ein Stück autoritär war. Gut, was hat es jetzt mit diesem Anti-Autoritarismus auf sich? Ich habe ja schon gesagt, Autonomie gefällt mir deutlich besser, Anarchismus gefällt mir genauso gut. Und trotzdem hat es ja bestimmte Gründe, warum dieser Begriff verwendet wird. Es kommt ja woher. Tatsächlich ist der Anarchismus entstanden aus der historischen Erfahrung, dass Revolutionen stattgefunden haben, politische Revolutionen, die aber zu einer Erneuerung der Herrschaftsordnung geführt haben, also zu neuen Regimes. Ne? So, die Französische Revolution oder dann eben auch die 1848er Revolution hier und auch in Frankreich vor allem, aber auch darüber hinaus, ne? Hat die Gesellschaft verändert, hat aber neue Regime sozusagen installiert, die teilweise genauso, ne, genauso repressiv waren, auf eine widersprüchliche Weise, teilweise auch mehr Parlamentarismus per Beteiligung oder so, aber keine Überwindung der Herrschaft, und dadurch ist der Anarchismus mit entstanden, zu sagen, ey, diese Form von politischer Revolution, die funktioniert ja so nicht, so, wir wollen die Gesellschaft verändern. Und dann in demselben Zeitraum gibt es so einen Protest, der auch mit den Individuen verknüpft ist. Ne? Also zum Beispiel auch mit dem Individualanarchismus, so Leute wie Henry David Thoreau oder Max Stirner oder sowas in der Art, warum haben die so diese Gedanken formuliert wie, ah, ich bin so der einzelne Typ, der sich so seine Gedanken macht und ich finde es immer blöd, so beherrscht zu werden. Was steckt da aber gesellschaftlich so dahinter? Es steckt dahinter, dass in der Zeit die Massengesellschaft entstanden ist. Die Institutionen, die Menschen sozusagen als Nummern zurichten. Das sind das Militär, die Schule, die bürokratische Verwaltung des Staates und natürlich die Fabriken, die Menschen erstmal gleich gemacht haben und ihnen ihre eine komplette Bedeutungslosigkeit zugeschrieben haben durch die Lohnform der gleichmachenden Lohnarbeit, auch in Wohnverhältnissen und so, aber auch durch die Nummern, die verteilt wurden durch den Staat, wenn die Leute zu Bürgerinnen wurden. Das heißt natürlich nicht, dass es früher besser war, aber diese Massengesellschaft ist eine krasse Erfahrung, gegen die Leute sich als Individuen gewehrt haben. Und diese Abwehr sozusagen der Einzelnen gegen diese Disziplinierung durch die Massengesellschaft hat natürlich diesen anti-autoritären Impuls zu sagen, okay, diese sozusagen Vermassung der Leute, wir wollen doch sozusagen als einzelne Menschen sein können. Und das ist auch ein Teil davon. Aber der Begriff eigentlich kommt meiner Ansicht nach durch die Gründung der anti-autoritären Internationale. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Die halt die Formierung war der Leute, die später dann als Anarchisten bezeichnet wurden oder auch schon in dieser Zeit. Also die Spaltung der Internationalen Arbeiterinnenassoziation und die anarchistische Richtung da drin, die vorher mit denen auch zusammengearbeitet haben, ist in meiner Ansicht nach, in meinem Verständnis nach, eine Gegenbewegung gegen die Politisierung des Sozialismus. Weil der Sozialismus erstmal eine dezentrale Graswurzelbewegung war und dann aber einerseits durch Repression, andererseits durch Einhegung immer weiter sozusagen halt durch Parteien und so weiter halt sich in staatliche Kategorien Politik machen, zu machen halt angenähert hat. Also in meiner Vorstellung ist es eine Politisierung des Sozialismus, habe ich jetzt einen bestimmten Politikbegriff, und dagegen formieren sich die Anarchistinnen, die halt sagen, hey, warum? So, wir haben uns doch schon dezentral und autonom organisiert, das geht doch. Und das ist auch unser Modell für eine andere Gesellschaft. Wir sind anti-autoritär, wir wollen nicht diese Gesellschaft mit ihren zum Beispiel Masseninstitutionen und wir wollen auch nicht diesen Stil, den da Leute wie Karl Marx oder so pflegen, um halt Dinge durchzusetzen halt. Ne? Deswegen sind wir anti-autoritär und ich glaube, daher kommt eigentlich dieser Begriff. Dann gab es die Kommune und die Rätebewegung, also die Pariser Kommunen und dann noch andere und die Rätebewegung und ich glaube, die könnte man auch in diese Richtung stecken, weil sie eben das gesehen haben, dass der Fokus auf die Übernahme des Staatsmachts uns nicht weiterführt, sondern dass wir eine andere Form brauchen, wie wir uns politisch organisieren. Und das ist ja so, eine Rätedemokratie hat eine andere politische Form als eine parlamentarische Demokratie. Es geht darum, die Form, wie Politik gemacht wird, selber zu verändern, um den Herrschaftscharakter der Politik zu überwinden. So, das sind natürlich erstmal so Schritte auf eine noch andere Gesellschaft, aber das ist die Idee dahinter, zu sagen, wir müssen auch ganz anders Politik machen, eben nicht mehr autoritär mit einem Staat, der durchregiert. So, und dann ein großes Thema in der Russischen Revolution, ne, die linksradikalen Strömungen, die zum Beispiel Lenin ja auch stark kritisiert hat, die eben so scheinbar so gleich immer die Revolution wollten, anstatt sich noch so ein bisschen zu gedulden und so, die wurden dann halt stigmatisiert, weil sie natürlich auch rebelliert haben gegen den zentralisierten und autoritären Führungsstil sozusagen der Bolschewisten. So. Und dann kam das Ganze noch in der 68er-Bewegung auf. Und da habe ich mich zum Beispiel mal gefragt, als ich halt gequatscht habe mit so sehr älteren Genossen, so, warum war das denn, und die waren noch ein bisschen später eigentlich als die 68er, warum war das denn für die so dieses Ding, erstens aus ihren Dörfern und Kleinstädten abzuhauen und in die Großstadt zu gehen und zweitens sich so selber bestimmen zu wollen und so weiter und so aufzubegehren? Und da habe ich halt durch die Gespräche irgendwie gemerkt, so vor allem mit einem Mensch, so okay, das war einfach ein krasses Ding in ihrer Zeit. Diese Nachkriegsdeutschland-Geschichte war übelst der Horror so. Es wurde nicht irgendwie diskutiert. Es gab keine Zivilgesellschaft, niemand wollte Nazi gewesen sein, es wurde komplett alles gesilenced und es war super konservativ und super abgeschottet in irgendwelchen Kleinfamilien irgendwie die gesellschaftlichen Debatten halt. Niemand wollte sozusagen politische Konflikte eingehen und das auch noch mit anhaltender patriarchaler Gewalt und mit den ganzen alten Nazis, von denen ja viele einfach noch da waren. Und daher kam, glaube ich, dieser ganz starke Impuls für Leute zu sagen, ey, das kann nicht sein, ich muss als einzelner Mensch rebellieren. Wir wollen Selbstbestimmung für uns. Wir wollen unseren Scheiß einfach machen, anstatt uns weiter durch diese extrem konservative Gesellschaft halt gängeln zu lassen. Und daher halt auch dieser Individualismus, der halt später vielleicht auch wieder zu kritisieren ist in gewisser Weise halt, ne? Aber eben auch Aspekte, die über diesen Fokus auf nur Politik hinausgingen, nämlich halt, was weiß ich, kulturelle Experimente und so weiter, auch die Veränderung der eigenen Lebensweise, um zu sagen, okay, wer sind eigentlich wir, was wollen wir denn eigentlich als einzelne Menschen und so weiter, ist, glaube ich, schon super wichtig, auch wenn ich manche Ausprägungen halt auch komisch finde. Dann denke ich auch ein Stück in den neuen sozialen Bewegungen, ne? Aber eher in so einer eingehegten Weise, nämlich zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Themen wie Anti-AKW oder Ökologie sonst oder, ne, keine Ahnung, feministische Themen. Da ging es, glaube ich, stark darum, dass man wirklich mit verschiedenen Leuten zusammenarbeitet, um gemeinsam mehr zu erreichen. Das ist jetzt so meine Vorstellung davon. Das heißt, das ist schon der Versuch, eine radikalere Demokratie außerhalb des Staates halt letztendlich zu versuchen in der sozialen Bewegung. Und das ist vielleicht nicht direkt anti-autoritär, sondern sagen wir es mal radikal-demokratisch oder so, aber es ist auch der Versuch, eine andere Politik zu machen von unten. So, die aber, anders als eben so Kaderpolitik, die anderen auch ein Stück respektiert, so unter diesem gemeinsamen Ziel, dass man zusammen mehr erreicht. Und dann als letzten Punkt, denke ich auch in der Antiglobalisierungsbewegung, natürlich auch schon wieder eine Weile her, und in der Platzbesetzungsbewegung, da war dieses Stichwort ganz stark horizontale Organisierung. Wie ihr vielleicht auch wisst, sind da ja auch bestimmte Parteien davor gegangen, daraus, wie ein paar von Syriza oder Podemos oder andere. Also das war jetzt nicht komplett losgelöst von linken Parteien oder anderen Akteuren, aber die Idee war zu sagen, okay, eine horizontale basisdemokratische Organisierung zu schaffen, in der viele Menschen einbezogen sind, in ihrer Unterschiedlichkeit. Die Antiglobalisierungsbewegung war jetzt nicht explizit anarchistisch, aber von der Weise, wie sie sich halt organisiert hat, kam sie anarchistischen Vorstellungen schon relativ nah, anders als andere Bewegungen vorher. Und das würde ich sagen, jetzt mal ganz grob, ist in meiner Vorstellung nach diese Geschichte, dieses Begriffs Anti-Autoritarismus. Aber aus anarchistischer Sicht ist es nicht nur die Frage, wie organisieren sich Leute, sondern es geht schon um mehr. Es geht schon um die Frage, nicht nur, wie machen wir Politik, sondern in welcher Gesellschaft reden wir. Und wenn wir es jetzt ernst nehmen, ist aus anarchistischer Sicht eigentlich diese Rede vom autoritären Staat ziemlicher Quatsch, obwohl Anarchisten das selber oft auch sagen oder ähnliche verwandte Leute. Ja, das ist immer diese Warnung gewesen, also zumindest in meiner politischen Sozialisation, ja, jetzt hier, weiß ich nicht, Polizeikette oder irgendwie Verschärfung des Polizeigesetzes oder irgendwie so Sachen werden durchgeknüppelt, kennt man ja immer wieder mal. Und dann war so diese Warnung vor dem autoritären Staat. Einerseits als irgendwie so ein Gefühl wie Kackstaat, autoritär, sagt aber oft nicht so viel. Oder eben so eine Warnung wie was, wenn wieder, ne? Klar, wir hatten ja halt Faschismus und wir wissen nicht, wo es hingeht, so, ne? Also es geht anders. So Staaten können anders sein, wie in der Türkei, wie in Russland, was weiß ich. So, das ist halt klar. Aber aus anarchistischer Sicht ist der Autoritarismus trotzdem ein Wesensmerkmal des Staates. Die Staatlichkeit selber ist autoritär, weil sie dem Menschen die Fähigkeit zur Selbstorganisierung nimmt und ihre Sachen selber untereinander zu klären. Und weil sie die Politik monopolisiert in spezialisierten Apparaten im Staat und deswegen die Leute eigentlich enteignet, über ihre Leben selber zu bestimmen. Und damit ist der Autoritarismus mit Hierarchie und Zentralisierung verknüpft. Das muss man natürlich aber, wie gesagt, gucken. Ich würde sagen, das stimmt als Wesensmerkmal. Jeder Staat ist in dem Sinne autoritär. Und ich glaube, man kann Gesellschaft ohne Staaten organisieren. Aber ich denke auch, es ist erstmal schwierig, sich das vorzustellen. Aber prinzipiell, glaube ich, ist es schon möglich. So, und das heißt, die Kritik am Autoritarismus muss in meiner Sicht immer eine Kritik an Staatlichkeit sein. Und das bedeutet aber auch an unseren eigenen Vorstellungen. Denn das, was zum Beispiel die K-Gruppen machen oder wollen und wie sie sich Veränderung vorstellen, sind Kategorien, die in meiner Vorstellung nach von der staatlichen Politik geprägt sind. Also klar, Diktatur des Proletariats, aber auch hierarchische Kaderorganisierung in Parteien und so weiter halt. Auch überhaupt der Anspruch, Bewegungen anzuführen und so weiter, sind, glaube ich, Dinge, die durch den Staat in die Gesellschaft übertragen werden. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass wir sagen können, böser Staat, gute Gesellschaft, das haben Anarchistinnen früher getan, das ist halt verkürzt. Natürlich ist die Gesellschaft auch in dem Sinne autoritär oder autoritäre Vorstellungen sind überall hier. Die kommen nicht nur durch den Staat. Das Patriarchat ist auch ein gutes Stück unabhängig vom Staat so und ist dann halt auch ein Problem und ist auch mit Autoritarismus verknüpft. Aber trotzdem würde ich halt sagen, Staatlichkeit befördert Autoritarismus in der Gesellschaft insgesamt. So, und davon ausgehend von dieser Wesensbestimmung des Staates ist es trotzdem wichtig, die Unterschiede zu sehen. Ist es wichtig zu sehen, dass das jetzt hier nicht nur so ein Drecksystem ist, wie jetzt in Russland oder der Türkei. Aber die Frage ist halt sozusagen, müssen wir Dinge hier davon vor allem verteidigen? Oder geht es nicht vor allem trotzdem darum zu sagen, wir müssen eine Kritik am Autoritarismus üben, um wo ganz anders hinzukommen? Okay, ich weiß nicht, ob es so ganz klar war. Ich komme langsam gegen Ende. So, und warum jetzt aber der Autoritarismus in unserer Zeit? Ich meine, ich kann das jetzt nicht komplett erklären. Ich habe jetzt hier bloß ein paar Gedanken dazu. So, meiner Ansicht nach ist der Autoritarismus erstmal was, was durch die politischen Lager weggeschieht. Ne? Klar, wir haben die Nazis, die ein Stück mehr werden. Wir haben die ganzen sogenannten Rechtspopulisten und so weiter, der AfD und so weiter, die halt ja viel, viel mehr geworden sind. Klar, wir haben sowas wie BSW. Wir haben vielleicht auch bestimmte autoritäre Tendenzen in bestimmten liberalen Vorstellungen eventuell. Das ist nämlich nicht nur der Hof der Freiheit so. Also es gibt in ganz verschiedenen sozusagen politischen Ausprägungen einen Druck zum Autoritarismus. Es gibt diesen Druck zum Autoritarismus, weil explizit autoritäre Systeme, ne, die an Diktaturen sehr stark rangrenzen oder es auch einfach sind, wie in Russland oder der Türkei oder auch in anderen Ländern, werden ja mehr. Und dieses Mehrwerden der explizit autoritären Staaten übt ja einen Druck aus. Wozu führt das jetzt aber in Deutschland? Das führt dazu, dass jetzt gesagt wird, naja, wenn die USA jetzt wegbrechen, wenn die jetzt irgendwie gar nicht mehr plötzlich der liberale Demokratie verkörpern, ja, wer bleibt dann noch übrig als Speerspitze der liberalen Demokratie? Und da sind dann wieder wir. Deutschland ist dann wieder Demokratieweltmeister. Man muss gar nicht mehr Demokratie schaffen. Ne? Man muss jetzt gar nicht mehr irgendwie die Gesellschaft demokratisieren oder den Sozialstaat stärken oder irgendwie ökologische Politik machen. Es reicht einfach zu sagen, okay, in den USA geschieht jetzt halt sowas wie Faschismus oder weiß nicht was auch immer. Dann sind wir jetzt Demokratieweltmeister, ohne was wir getan zu haben. Ist halt geil. Ne? Aber eine wirkliche Demokratisierung erstmal der Gesellschaft und damit zumindest erstmal ein Abbau des Autoritarismus findet halt nicht statt. Ich glaube sozusagen, die Staaten weltweit, sowohl als jetzt konkrete Institutionen, wie auch so ein bisschen abstrakter gedacht, als irgendwie Logik oder Verhältnis der politischen Herrschaft, sind tatsächlich solchen Erosionsprozessen ausgelegt. Also sie sozusagen ihre Macht zerbröckelt ein Stück über die Jahre. Das eine ist eine Liberalisierung der Gesellschaft. Immer mehr Leute hatten in den letzten Jahrzehnten plötzlich Bock, sich selbst zu bestimmen. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die nicht vom Himmel gefallen ist, sondern die das Ergebnis ist von Kämpfen. So, ne? Und das führt zu einer Liberalisierung. Wenn die Leute sich selbst bestimmen wollen, klar, wollen sie vielleicht dann auch sich selber politisch mehr bestimmen. Immer sehr, kommt sehr auf die Gruppen drauf an, je nachdem. Und komischerweise ist es so, gerade durch die Ausdehnung des Staates in alle gesellschaftlichen Bereiche besteht die Gefahr, dass der Staat auch desintegrieren kann. Es entstehen ja neue Felder, sowas wie das Internet, dann ist das nicht reguliert. Und dann, über die letzten Jahre hat der Staat dann das Internet sich einverleibt. Oder der Sozialstaat ist ja nur entstanden deswegen, weil die sozialen Probleme von dem Staat einverleibt wurden. Und das hat zwei Effekte. Erstmal den Bewegungen natürlich das Wasser abzugraben. Aber gleichzeitig hat man einen ganz anderen Bereich, nämlich so diese sozialen Probleme, wo man die Leuten auch reinregieren kann. Ne? Oder, ja genau, auf diese Weise sozusagen dehnt sich der Staat halt immer wieder in weitere Bereiche aus, will alles eigentlich regulieren. Aber dadurch, dass er sich immer weiter ausdehnt, besteht halt auch die Gefahr, dass er halt sozusagen sich nicht mehr so auf seine Kernaufgaben dann konzentrieren kann, was zum Beispiel Rechte ja fordern. Wir wollen jetzt wieder Außenpolitik, wir wollen hier eine klare Ordnung, wir wollen nicht diese komische Gender-Gaga, sondern irgendwie klare sozusagen Vorgaben da drin und so weiter halt. Ne? Das fordern ja Rechte, dass Staaten endlich wieder richtige Politik machen können, also sich auf eine autoritäre Form sozusagen zurückziehen in gewisser Weise auch. Und ja, dann halt der Kapitalismus selber, ne? Wie in den USA zum Beispiel ist, glaube ich, schon das beste Beispiel wahrscheinlich. Okay, Tech-Bosse sagen einfach, ey, diese ganze Bürokratie, kein Bock mehr, die ganze komische demokratische Prozeduren nervt uns. Wir übernehmen den Laden jetzt hier selber. Wir sagen jetzt, was hier gemacht wird. Blöder Beamtenapparat, kostet nur Geld, nervt uns. Wir übernehmen das Ding. Also die Monopolisierung sozusagen des Reichtums, wie sie halt stattgefunden hat durch den Neoliberalismus, ist selber ein Faktor dafür, dass die staatliche Souveränität zerbröckelt und dann aber natürlich im nächsten Schritt die Faschisierung einsetzt, die halt sagt, jetzt brauchen wir wieder einen straffen Staat, der die sozialen Probleme natürlich irgendwie mit Gewalt halt wegknüppelt, wie es jetzt halt zum Beispiel halt in Los Angeles oder so passiert. So, und dann auch eine Transnationalisierung, glaube ich, ne? Die Entstehung der EU ist ja nicht sozusagen, dass der Staat dann irgendwie, keine Ahnung, weniger wird, sondern der Staat verändert natürlich seine Form. 60% der Gesetze der Nationalstaaten in der EU werden halt von der EU gemacht. So, das heißt, es wird erstmal abstrakter, es wird technokratischer, man kann es schwieriger greifen, aber sozusagen es entsteht halt eine Unübersichtlichkeit, in der sich Leute teilweise nicht mehr sehen. Und diese Transnationalisierung sozusagen kann auch zu so einer Erosion führen. Deswegen ja auch sozusagen diese Wiedererstarkung des Nationalismus nach dem Motto, ja, unser Volk oder irgendwas soll sich jetzt mal bitte wieder selbst bestimmen gegen die EU-Bürokratie, was weiß ich, ist auch sozusagen dieses Setzen darauf, eine Art von staatlicher Souveränität wiederherzustellen. Und der letzte Punkt ist vielleicht sowas wie Politikverdrossenheit, ne? Leute sehen sich nicht irgendwie in demokratischen Prozessen. Es wird auch immer so getan, als würde jetzt die oder jene Partei oder was weiß ich halt jetzt das neue Programm halt vorschlagen und so. Aber systematisch werden Leute aus diesem Prozess ausgegrenzt und so. Und diese sogenannte Politikverdrossenheit ist für den Staat aber dann ein Problem, weil auch der Staat darauf angewiesen ist, dass die Menschen ihn unterstützen. Ne? Also sowohl natürlich ihre Steuern zahlen, aber auch Militärdienst leisten. Aber natürlich auch einfach die Gesetze, die der Staat macht, mittragen. Weil wenn der Staat Gesetze macht und sie werden nicht eingehalten, hat er dann faktisch auch weniger Macht. Und deswegen ist die Politikverdrossenheit auch ein Problem für die Staatlichkeit. Blöderweise führt all das jetzt aber nicht zu irgendwie einer Emanzipation, sondern es ist erstmal ein Riesenproblem. Und da kommen natürlich die K-Gruppen halt rein, weil sie eben vermeintlich Wege aufzeigen, wie man jetzt klarkommt, wie man auch souverän in der eigenen Szenepolitik oder wieder sein kann, wie man einen Plan hat und die Dinge anders macht und wie man auch irgendwie diese eigene Orientierungslosigkeit halt bewältigt, ne? Wo soll es hingehen? Und ja, das sind jetzt nochmal ein paar Symbolbilder. Autoritarismus hat, glaube ich, verschiedene Sachen. Hier wollte ich nur darauf hinaus zu sagen, es ist halt ein schwieriges Thema, weil es auch so unterschiedliche Ebenen hat. Es geht um die Form, wie wir denken, wie unsere Gefühle und Affekte sind. Es geht um eine Frage von Organisierung. Es geht auch um die Ziele von Gruppen. Es geht um die Methoden, die die Gruppen anwenden. Und da wird es schon komplizierter und man müsste genauer hinschauen. Aber das macht dieses Phänomen Autoritarismus schwierig. Okay, mein letzter Punkt, jetzt bin ich auch fertig. Ich habe echt dafür, dass ich eigentlich gedacht habe, ich wollte gar nicht sagen, wir ein bisschen lang geredet. Es ist halt kein Zufall, dass die K-Kurven dann aufgestiegen sind, als ne, die Corona-Pandemie war, weil es schon eine Art von kollektiven Trauma von irgendwie uns allen gab oder gesellschaftlich ein großes Gefühl der Handlungsunfähigkeit und auch eine große Angst davor, was passiert, wenn es eigentlich diesen Break gibt? Was passiert, wenn das Internet mal wirklich ausfällt? Wie viele Tage gebt ihr euch, bevor wir uns umbringen? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich tun wir das nicht, aber ganz ehrlich, wir sind halt so abhängig von sozusagen diesen externen sozusagen Rhythmen, die halt in der Hand von wenigen Bossen liegen im Endeffekt, dass diese Abhängigkeit ein Riesenproblem ist. So, ne? Und das zeigt sich halt in der Pandemie und diese Orientierungslosigkeit, Handlungsunfähigkeit und dadurch das Bedürfnis, jetzt endlich mal klarzukommen. Ne? Nachdem halt zum Beispiel Fridays for Future gesagt hat, hey, wir können das noch stoppen, wir können in eine andere Gesellschaft kommen, die endlich, wo die Staaten endlich, die Regierungen handeln, sind Jugendliche heute, glaube ich, so wie, nee, fuck it, also das Klima geht in den Arsch, scheiße, ich muss klarkommen. So, ich will nicht irgendwie 10 Jahre Student sein und das noch cool finden, dass ich mich so lange durchhasse. Ich mache eine Ausbildung und komme halt einfach mal klar, weil die Gesellschaft sich brutalisiert und damit auch die Konkurrenzlogik und die Angst, einfach wirklich komplett raus zu sein. Ne? Und ein ganz klares Bewusstsein, glaube ich, da ist bei jungen Menschen, dass sie halt einfach klarkommen müssen. Und das ist super schade, weil ich glaube, viele von euch oder so in der Szene jetzt ja erst dabei sind, so ein paar transgenerationale Traumata aufzubearbeiten von unseren Urgroßeltern oder Urgroßeltern mit Therapien oder was ihr halt so vielleicht macht oder weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ja? Ist das so schade? Ich meine, jetzt langsam könnten wir die Scheiße bearbeiten, die irgendwie vor 50, 60, 70 Jahren stattgefunden hat, so, die wir immer noch mitschleppen. Aber nein, jetzt geht's da. Wissen wir nicht. Richtung Faschismus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall treiben die Faschistinnen halt die Sachen voran. Und das ist nochmal ein eigenes Thema. Wie viele sind das? Was bezeichnet man so? Aber es gibt sie und sie sind halt mehr. Und sie geben halt sehr stark den Akkord vor. Natürlich auch die AfD-Politik. Dieses immer sozusagen in jede Krise gleich reingehen, auch mit Ressourcen und so weiter. Und halt diesen Ton angehen, was wir ja halt irgendwie in den letzten Jahren erlebt haben, führt einfach auch zu einer Ohnmacht. Führt dazu, dass wir das Gefühl haben, wir haben gar keine Orientierung mehr, wir haben keine Zeit mehr. Und es gibt aber auch Probleme in den sozialen Bewegungen selber. Ich beziehe mich hier zum Beispiel ein bisschen auf die Klimabewegung, aber ich überspringe das jetzt, weil es ein Thema für sich ist. Genau. Es gibt auch sozusagen Probleme in dem, wie vielleicht auch die Szene selber drauf war oder ist. Ich habe hier so ein bisschen unverbunden beziehungslos konsumorientiert geschrieben. Das ist natürlich so ein bisschen moralisch. Ich glaube, in der Realität ist es gar nicht so schlimm, aber es ist trotzdem was dran. Und dieser Punkt ist vielleicht auch nochmal interessant, das habe ich so genannt, Kolonialisierung unseres utopischen Sehens und Denkens. Ne? Da durch das Gefühl, dass uns die Zeit zerrinnt, durch das Gefühl, wir müssten halt vor allem klarkommen, um hier irgendwie auch zu überleben, und durch die Kulturindustrie, die halt diese Apokalypse, in der wir uns bewegen, ja selber irgendwie mit Filmen und Erzählungen halt schon mal uns liefert, aber keinen Ausblick daraus, wird unser Denken und unser Sehen danach, wie kann denn eine andere Gesellschaft aussehen, selber sozusagen besetzt von so einer kapitalistisch-staatlichen Logik. Ne? Der Raum, in dem wir uns was vorstellen oder was da sehen können, was wirklich anders ist, ist für ganz viele Leute immer weiter geschrumpft, was mit der Form des Kapitalismus, glaube ich, zu tun hat. Und dadurch fehlt uns halt so ein Bezugspunkt, wie es anders werden kann. Und da kommen zum Beispiel die K-Gruppen rein und sagen, hey, genau deswegen jetzt Revolution und dann die befreite Gesellschaft, als wenn es halt so leicht wäre halt. Ne? Und andere Sachen, ne, Zerstörung von auch Räumen einfach und auch einfach Repressionen, die passiert sind, führten Leute dazu, glaube ich, zu sagen, okay, so Larifari-mäßig und alle machen so, worauf sie Bock haben, ist nicht mehr unser Stil. Wir wollen jetzt irgendwie klarkommen, wir wollen jetzt irgendwie eine klare Linie haben und tatsächlich gibt es so dieses autoritäre Begehren. Okay, ich habe jetzt viel länger geredet, natürlich, als ich eigentlich geplant habe. Sorry, ihr habt trotzdem halt zugehört. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach eine Pause. Ich präsentiere euch noch kurz diese Thesen oder so, die ich gemacht habe. Ach, ja, also wie jetzt damit umgehen, das wäre jetzt ja eine spannende Diskussion. Also ich fände es aber eigentlich tatsächlich gut, vielleicht können wir jetzt einfach irgendwie untereinander diskutieren, weil ich würde mich dann eher rausziehen, ich habe jetzt zu viel gequatscht. Also, oder ich weiß nicht so genau. Ich würde jetzt ungern hier weiter vorne dann stehen bleiben und mit den Fragen beantworten, sondern vielleicht kriegen wir es einfach zusammen hin. Nach der Pause, das sind die Ansatzpunkte. Ich hoffe, dass die soweit verständlich sind. Die sind auch nicht spektakulär. Also hier geht viel darum zu sagen, okay, was sind vielleicht unsere Positionen? Es geht darum, auch eine Kritik zu üben an autoritären Mythen. Es geht darum zu überlegen, okay, wie können die Dinge anders werden? Und es geht darum, halt im Endeffekt für mich jetzt sozusagen in unserem eigenen Umfeld anzufangen und da halt was anderes aufzubauen. Aber eben auch nicht als ein Rückzug, sondern auch im Sinne von präsent zu sein. Ne? Ich finde es zum Beispiel irgendwie ist nicht so mein Ding, auf eine Demo zu gehen und da Fahnen zu schwenken und Leute Flugblätter in die Hand zu geben. Aber wenn das halt eigentlich niemand von uns so wirklich so mehr macht, weil wir das irgendwie langweilig finden oder so, ja, dann sind dann halt trotzdem Leute, die mit ihren Hammern und Sicheln da hinkommen und diese Flugblätter und verteilen und diese Fahnen schwenken. Und dann sind wir halt auch nicht ansprechbar da. Und das ist natürlich auch ein Problem. So, okay, also das sind so die Ansatzpunkte, wo ich gedacht habe, so könnte man es anders machen. Ich würde jetzt eine Pause machen und ihr geht rauchen oder so und dann gucken wir einfach mal, wer noch da ist und dann quatschen wir einfach halt noch.